Hallo, Hallöchen und willkommen zurück. Wir haben euch schon vermisst nach 2 Wochen. Das ist auch für uns so ungewohnt.
Ja, und es wird ja auch nicht für immer so sein, nur noch für eine Weile. Aber wir dachten uns, es wird wirklich mal wieder Zeit für eine Epochenfolge. Uns ist nämlich aufgefallen, das haben wir schon ewig nicht gemacht. War uns gar nicht so bewusst, dass es schon so lange her ist. Nee. Und wir haben euch ja letztens gefragt, was ihr gerne hören wollt, Renaissance oder 20er Jahre und warum auch immer, aber ihr wolltet die 20er?
Die Katharina Medici in Pauline konnte das natürlich gar nicht nachvollziehen.
Wenn jemand dir die Wahl gibt, etwas über die Renaissance zu hören, okay, wer lehnt da ab? Aber okay.
Gut.
Euer Wunsch ist uns zu viel.
Die Masse will, was die Masse will und wir sind mehr als willig, es ihr zu geben.
Also sprechen wir heute über die 20er Jahre. Obwohl es wahrscheinlich selten eine Epoche gab, über die wir euch so wenig erklären müssen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ja, jeder hat diesen Modestil so lebendig vor Augen, der 20er. Also wahrscheinlich gibt es keine Epoche, deren Modestil man so lebendig vor Augen hat wie die der 20er.
Wobei ich schon glaube, dass viele da auch sehr, sehr viele Stereotypen und sehr viele, wie heißt das denn, Fehlinformationen oder Missinformationen?
Ja, auch diese Movie-Ästhetik, weißt du das?
Ja, genau. Ich meine, listen, okay. Ich liebe Great Gatsby über alles. Diese
ja, weil
von
du Baz Luhrmann liebst.
Ja, weil ich Baz Luhrmann liebe. Ich fand die super, aber ich sehe natürlich auch aus einer Sicht von kostümhistorischer Akkuratesse, war dieser Film ein absolutes, also das ist gar nicht so das Ding, es war gar nicht ein absolutes No-Go, aber ich sehe natürlich, dass die Kostüme bei weitem nicht historisch akkurat sind. Das ist mir natürlich aufgefallen. Und das Make-up vor allen Dingen. Aber darüber hatten wir es ja schon ein paar Mal, dass Film-Make-up oft auch dazu verwendet wird, diese Filme oder das, gerade wenn es so ein Period-Piece ist, die Filme einfach der modernen Zuschauerschaft ein bisschen zugänglicher zu machen. Und das passiert halt oft über Haare und Make-up. Ist leider so.
Und ganz ehrlich, diese Baz Luhrmann-Verfilmung, ich finde die Kostüme, also der ganze Film wirkt wie so eine 20er-Jahre-Las-Vegas-Party. Also es wirkt nicht, als ob es in den 20er Jahren sein soll, sondern als wären wir nach Las Vegas gefahren und hätten so getan, als wären wir in den 20er Jahren.
Ja.
So wirkt der Film auf mich. Und ich finde es schade, weil Der große Gatsby ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher auf der ganzen Welt. Aber okay, Geschmäcker
sind verschieden. Aber ich glaube, bei mir kommt halt dazu, dass ich Baz Luhrmann so liebe. Eins meiner Lieblingsbücher, Great Gatsby, aber auch einer meiner Lieblingsregisseure leider. Und deswegen war ich da natürlich voll an Bord.
Ja, also ich glaube auch wirklich daher, gerade durch solche Filme wie Der große Gatsby, hat jeder irgendwie so ein Bild vor Augen, teilweise ein richtiges Bild, weil irgendwie trifft's ja schon den Punkt der 20er, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber es ist natürlich sehr stereotypisch, manche Dinge sind auch nicht ganz korrekt und so weiter. Mhm. Aber kommen wir erstmal kurz zum Trinken, weil ich dachte, wir sind heute richtig cool. Und ich meine, klar, ich weiß, in den 20ern war eigentlich Prohibition, aber uneigentlich wurde mehr getrunken als je zuvor. Und deshalb dachte ich, ich suche mir mal so einen Prohibitionscocktail raus und mache den nach. Und den kann ich euch so empfehlen, wirklich. Mein Cocktail für heute heißt Bees Knees. Mhm. Ich finde, es klingt, als ob ich Business sagen wollen würde und es nicht aussprechen kann. Aber es heißt wirklich Bees Knees, also Bienenknie im Prinzip.
Ja, das war ja auch so ein Ausdruck damals, so für wenn was besonders cool war. That's the Bees Knees, wow.
Ja. Aber es klingt so komisch, klingt aber so irgendwie so cool.
Weil man halt immer heutzutage so Business hat.
Business. Wir machen heute Business.
Nein, it's the fucking Business, you know?
Aber der ist wirklich gut. Also ich kann es euch wirklich empfehlen. Mm. Der besteht eigentlich nur aus Gin, Zitronensaft und Honig. Also googelt das gerne mal, in welchem Verhältnis ihr das mixen müsst.
Ja.
Also ihr mixt wirklich nur Gin, Zitronensaft, Honig und das war's eigentlich. Und dann macht ihr Eis in euer Glas und das war's. Und der ist so gut. Also der Honig wurde wohl dazu gegeben, um halt die schlechte Qualität des Alkohols damals zu kaschieren.
Wundert uns das?
Macht Sinn. Also er ist wirklich super simpel und super lecker. Wirklich, ich empfehle es euch, er ist so lecker. Und wer ihn erfunden hat, ist unklar. Es gibt unterschiedliche Geschichten, aber laut einer Geschichte wird er einer bestimmten Frau zugeschrieben, denn es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1929, der die Erfindung des Bees Knees Margaret Brown zuschreibt. Also der unsichtbaren Molly Brown.
Ja, das wundert mich nicht.
Ja, also ich glaube zwar nicht, dass es so war, aber für mich war es einfach jetzt mal so. Ich meine, ich habe ja das Recht, an das zu glauben, woran ich glauben will. Also glaube ich daran.
Sehr gut.
Und deshalb sage ich heute Cheers und danke Molly Brown für diesen tollen Cocktail. Probiert ihn aus. Super gut. Aber dann würde ich sagen, nein, warte, sag du, was trinkst du denn heute?
Also mein Getränk ist bei weitem nicht so spannend wie Paulines. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir irgendwas, weil ich bin ja selbst so ein kleiner Gin-Nerd, muss man wirklich sagen. Mm. Also ich habe mich da also nicht reingefuchst im Sinne von, dass ich meinen eigenen Gin wirklich selbst braue oder brenne. Man brennt das, glaube ich. Ne? Ja, das wäre die nächste Stufe. Heute muss ich dazu sagen, ich sitze wortwörtlich gerade in meinem Auto, weil ich keinen anderen Platz habe, um diesen Podcast aufzunehmen, weil wir gerade am Renovieren sind. Wir haben ja ein Haus gekauft und da ist aktuell Chaos und deswegen, weil natürlich auf Baustellen immer so die Gefahr besteht, dass man zu wenig Wasser trinkt, habe ich mir heute ein Wasser geschnappt mit selbstgemachtem Holunderblütensirup drin. Das ist auch sehr lecker. Ja.
Das ist richtig lecker.
Ja, aber ich bin ein bisschen neidisch auf Pauline. Ich hätte jetzt auch gerne einen Bee's Knees.
Ja, ich dachte nämlich, wenn man die Chance hat, einen Gin zu trinken, wird Magda das machen.
Ja, ich hätte so gern. Aber nein, ich muss nachher noch schwer heben. Und unsere Treppen sind relativ steil und ich fürchte, wenn ich da mit Gin Intus hoch und runter latsche, dann trudelt sich's von selbst.
Tja, ich habe heute Glück, denn wir renovieren ja auch gerade ein Haus, aber heute nicht. Erst wieder am Wochenende. Deshalb kann ich heute Gin trinken.
Pauline, also da seht ihr.
Genau, deshalb wird das Haus auch in 10 Jahren fertig. Aber da seht ihr auch, warum wir zurzeit nur noch alle 2 Wochen Folgen machen, weil das Leben ist stressig.
Ja.
Aber wir vergessen heute den Stress, trinken einen Bee's Knees und Magda wird uns jetzt erstmal ein bisschen einführen in die 20er Jahre. Was war so los? Was hat uns damals beschäftigt?
Yes, also pass auf, die 20er Jahre, ich meine, so grob umrissen, weiß glaube ich jeder, was da irgendwie Sache war.
Ich habe das Gefühl, jeder weiß eigentlich schon alles. Wir brauchen heute eigentlich gar nichts erzählen.
Eigentlich können wir die ganze Zeit nur über Gin reden. Hätte ich auch kein Problem. Kein Problem. Also, naja, aber die 20er Jahre, der Erste Weltkrieg war gerade vorbei. Und das Ding ist, dass bei den 20er Jahren man immer so gedanklich irgendwie das Jahrzehnt in zwei teilen muss, finde ich. Aber auch bei der Recherche, bei der Mode, beim Zeitgeschehen und so. Weil im Anfang der 20er Jahre war natürlich noch viel Armut, noch viel Leid auch natürlich durch Kriegsversehrte und solche Sachen. Durch den Ersten Weltkrieg, der ja gerade erst rum war. Also 3 Jahre rum? 4 Jahre rum?
2 Jahre rum. 1914 bis 18.
Genau. Auf jeden Fall war der Erste Weltkrieg gerade erst rum. Und in der ersten Hälfte des Jahrzehnts war noch sehr viel Armut, noch sehr viel Leid, noch sehr viel, ja, dass die Leute einfach nur das Nötigste zum Überleben hatten und manchmal nicht mal das. Und in der zweiten Hälfte oder wenn wir so in die zweite Hälfte uns bewegen, so ab 22, 23, geht es dann schon langsam bergauf. Und man muss natürlich auch klar unterteilen, in welchem Teil der Welt man sich befindet. Denn natürlich, der Erste Weltkrieg hatte ja ganz andere Auswirkungen, je nachdem, in welchem Land man sich vielleicht auch befand. Also natürlich, klar, in Amerika hatte der Erste Weltkrieg ganz andere Folgen als für Europa zum Beispiel und innerhalb von Europa auch wieder anders. Also das Wichtigste eigentlich, was die 20er Jahre angeht, was ich finde, was man auch sehr stark in der Mode merkt, ist, dass man sich abheben wollte von der vorherigen Gesellschaft oder von der, ja, was so vor dem Ersten Weltkrieg gesellschaftlich los war. Denn wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg noch sehr viel warum kann ich dieses Wort nicht aussprechen?
Kolonialismus.
Genau, wir kommen ja gerade so aus dem Kolonialismus noch raus, der natürlich nach dem Ersten Weltkrieg praktisch vorbei war. Also Vormundschaften wurden beendet, Kolonien wurden aufgehoben und solche Geschichten. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch dieses ganze Adelssystem wurde total auf den Kopf gestellt. Und
na, zumindest in Deutschland.
Zumindest in Deutschland und auch in einigen anderen Teilen von Europa. Also in Großbritannien nicht so sehr wie zum Beispiel auf dem Festland, aber ja. Genau, weil das war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil gesellschaftlich, denn natürlich vor dem Ersten Weltkrieg oder als diese ganzen Grafschaften und Herzogtümer und alles noch existiert hat, waren natürlich sehr viele Leute auch, die für diese Grafen und Herzoge gearbeitet haben, also die zum Beispiel die Ernte eingefahren haben, die Güter bewirtschaftet haben und solche Geschichten, und das hat eben einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr existiert oder kaum noch bis weniger. So der Grundgedanke, finde ich, so der übergreifende in den 20er Jahren ist mehr Rechte für mehr Leute. Und das merkt man natürlich auch, als das Wahlrecht eingeführt wurde, zum Beispiel für die Frauen. Das ist ja auch in den 20er passiert. Ja, und im Grunde genommen wurde alles, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber im Laufe dieses Jahrzehnts wurde im Prinzip alles einmal auf den Kopf gestellt. Und natürlich, was auch weiterhin passiert ist, was ja vor dem Ersten Weltkrieg schon stark Fahrt aufgenommen hatte, war die industrielle Revolution, was man auch in der Modebranche zum Beispiel merkt, in den 20ern. Denn natürlich auch die Modebranche hat davon profitiert. Also es gab günstigere Stoffe, mehr Material und natürlich auch mehr Klamotten dadurch. Also, und dadurch konnte natürlich auch die Mode sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel effizienter fortschreiten, sagen wir mal so. Also die Trends wurden einfach hier schnelllebiger, das merkt man. Die 20er Jahre waren außerdem ein Jahrzehnt, in dem dieser Jugendwahn, den wir ja heute auch in der Gesellschaft noch haben, so ein bisschen angefangen hat, weil damals, also vor dem Ersten Weltkrieg war es so, dass die Leute mehr zu den alten Bürgern, den älteren Bürgern aufgeschaut haben und geguckt haben, was machen die und sich nach deren Regeln gerichtet haben und nach deren modischen Entscheidungen sich auch gerichtet wurde. Und in den 20ern hat sich das einmal auf den, wie gesagt, einmal auf den Kopf gestellt. Das ist das große Motto der 20er Jahre, weil auf einmal die jüngeren Leute als stylisch angesehen wurden. Und es war natürlich dementsprechend auch wichtig, sich jung zu kleiden, was wir ja heute immer noch machen. Also das kommt daher aus den 20er Jahren. Genau, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass die Modewelt nochmal einen besonders großen Boom erlebt hat, weil natürlich Trends, wie wir das ja heute auch kennen, dass man Trends eher mal mitmacht und sich jetzt nicht denkt, naja gut, geht ja sowieso rum, bei manchen vielleicht, bei manchen Trends. Aber es ist ja schon auch heute noch so, dass wir da sehr, oder viele Leute da sehr hinterher sind und viele Modehäuser natürlich da auch hinterher sind, diese Trends zu bedienen sozusagen. Genau. Außerdem, das habe ich gerade schon mal gesagt, die 20er waren natürlich, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber auch eine Epoche oder ein Jahrzehnt des wirtschaftlichen Aufschwungs. Wie gesagt, am Anfang der 20er jetzt noch nicht so sehr, aber ab 22, 23, 24 hat die Wirtschaft auch immer mehr geboomt und dadurch ist natürlich auch dieser Begriff die goldenen 20er entstanden oder the roaring 20s, wie man auf Englisch, roaring, das ist ein schwieriges Wort, roaring 20s, wie man auf Englisch sagt, weil es natürlich, ja, es war sehr viel Sang und Klang und sehr viel Glitzer auf jeden Fall involviert. Durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung wurde die Mittelschicht größer, die Unterschicht, was vorher war es ja meistens wirklich obere Schicht, eine sehr, sehr kleine Mittelschicht und eine relativ große, sehr, sehr große Unterschicht. Das hat sich so ein bisschen umverteilt, die Mittelschicht wurde größer. Das bedeutet natürlich auch, die Leute hatten mehr Kapital und die Leute hatten mehr Kaufkraft. Und diese Kaufkraft ist was sehr, sehr tragen, das muss man wirklich sagen, in den 20er Jahren, weil nicht nur die Modewelt einen Riesenaufschwung erlebt hat, sondern auch die Immobilienindustrie, die Essensindustrie. Die 20er Jahre sind ein Jahrzehnt des Widerspruchs, würde ich sagen, oder ein sehr durchwachsenes Jahrzehnt, weil natürlich am Anfang, wie gesagt, sehr viel, da war noch nichts zu spüren von den goldenen 20ern am Anfang des Jahrzehnts. Und innerhalb dieser 10 Jahre, was ja wirklich, ich finde immer, wenn man über die 20er redet, finde ich, fühlt es sich manchmal so an, als würde man über 50 oder 60 Jahre reden. Aber es sind ja wirklich nur diese 10 Jahre. Also deswegen, also es würde mich nicht wundern, wenn die Folge heute, ich weiß nicht, wie lang wird. Ich glaube, es wird sowieso eine sehr lange Folge. Und das müssen wir sowieso dazu sagen, dass Pauline später, wenn sie über die Frauenmode redet, die Flapper so ein bisschen außen vor lässt, weil wir nochmal ein spezielles Flapper-Special machen.
Nee, ich meine, was heißt außen vor lässt? Wir haben uns halt gedacht, also ich spreche über die Frauenmode und ich meine, Flapper tragen ja auch die, also das, was halt die anderen Frauen auch getragen haben. Wir dachten uns halt nur, es macht mehr Sinn, heute so einen generellen Überblick über die Mode und Inspiration der Mode und so der Zeit zu geben, also sowohl Männer als auch Frauen. Und dann in 2 Wochen nochmal eine Folge zu machen, nur über Flapper, indem wir halt auch ein bisschen mehr auf den kulturellen Aspekt von Flapper eingehen können. Also woher sind sie gekommen, wohin sind sie dann verschwunden, was war auch so, ja, was waren die Hintergründe? Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn, das nochmal ein bisschen zu trennen. Und in der Folge in 2 Wochen, also diese Flapper-Folge, werden wir dann auch nochmal intensiver auf Aspekte wie zum Beispiel Make-up oder so eingehen, weil das eben auch modischen Riesenaspekt war, aber auch kulturellen Riesenaspekt war. Und so war es auch bei den Haaren, so war es eigentlich bei allem, was die Flapper getragen oder gemacht haben. Das heißt, ihr dürft euch in 2 Wochen nochmal über eine Flapper-Folge freuen. Und wir uns auch.
Ja, ja, da freue ich mich schon drauf. Genau, aber das würde ich sagen, war mal so ein grober Überblick, wahrscheinlich nichts Neues für die meisten von euch.
Ja, was ich noch kurz zu der Zusammenfassung sagen will, weil eben man sagt immer so die Roaring Twenties, die goldenen 20er, in all unseren Köpfen ist es irgendwie so drin und wir haben ja vorhin schon gesagt, jeder hat ein Bild davon vor Augen, jeder hat eine Assoziation damit, wenn er das hört. Und wir, wenn wir daran denken, denken ja automatisch an diese Partys und diesen Lifestyle, was ja eben sehr ironisch ist, weil in Amerika, weil ich meine, diese krassen goldenen 20er, an die wir denken, da denken wir eigentlich an Amerika, wenn man mal ehrlich ist. Und es ist sehr ironisch, weil in der Zeit ja die Prohibition war. Die gesamten 20er Jahre durch hätte kein Alkohol getrunken werden dürfen in Amerika, aber es wurde mehr getrunken als je zuvor. Es wurde gefeiert und das ist ja das hauptsächlich, woran wir denken. Die Flapperkleider und Partys. Mhm.
Wobei die 20er Jahre schon, das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, dass die 20er Jahre auch wirklich so ein Jahrzehnt waren des Regelbrechens. Weil, also es wäre ja eigentlich, sagt Paulina ja, gerade schon, die Prohibition, man darf eigentlich keinen Alkohol trinken. Es wird permanent aber Alkohol ausgeschenkt überall, wo man hingeht. Und was ich auch festgestellt habe, ich habe ja über die Männermode recherchiert. Und viele der Artikel und viele der Sachen, die ich mir durchgelesen habe, die jetzt nicht aus wirklich, also nicht historisch waren, also aus den 20ern, haben sich häufig auch bezogen, manchmal nur an eine, also immer mehr, mal weniger, auf Mafiabosse. Was ich total interessant fand, weil Mafiabosse in den 20ern, also zum Beispiel so Al Capone oder sowas, das waren ja wirklich wie Celebrities. Jeder kannte den, jeder wusste, wie der aussieht. Und ich finde es total interessant, weil wenn man sich das heute so vorstellt, irgendwer betrügt, hinterzieht Steuern, bringt Leute um am laufenden Band oder lässt Leute umbringen.
Aber das ist ja nicht das, was sie gesehen haben.
Nee, genau.
Sie sehen, der gibt uns Alkohol, der sorgt dafür, dass hier alles läuft.
Aber ich fand das echt interessant, dass so die 20er Jahre sind so ein komplexes Jahrzehnt eigentlich, muss man wirklich sagen.
Total, aber was ich halt eben dazu noch sagen wollte, also das ist ja eben das, woran wir hauptsächlich denken, also dieses coole Partyleben. Aber man muss ja auch bedenken, die 20er, diese goldenen 20er, enden ja mit einem großen Knall, dem Börsencrash von 29. Und dann war es ja vorbei mit dieser ausgelassenen Partystimmung.
Ja.
Und ich denke manchmal auch, dass einer dieser Gründe, weshalb wir die 20er bis heute, also warum die 20er bis heute so eine ikonische Stellung in der Popkultur haben, ist, glaube ich, genau das. Weil vorher war ja der Erste Weltkrieg, also ein grauenhaftes Kapitel der Geschichte. Und nach den 20ern kommt die große Depression und dann befinden wir uns eigentlich schon wieder fast sofort im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Und die 20er sind eigentlich dazwischen wie so eine Oase der Glückseligkeit irgendwie. Weißt du, so ein letztes Hurra, bevor es dann komplett den Bach runtergeht.
Mhm.
Also so empfinde ich das zumindest. Dass, also so erkläre ich mir das irgendwie, dass wir die 20er heute so hypen.
Mhm.
Aber ich glaube, dass wir darüber auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen sprechen, weil da wollen wir auch so ein bisschen drüber reden. So, woher kommt dieser popkulturelle Aspekt irgendwie. Warum glorifizieren wir diese Zeit und diese Flapperkultur so sehr? Also wie gesagt, schaltet in zwei Wochen wieder ein, das wird sehr, sehr
ja.
Aber jetzt starte ich mal mit der Frauenmode. Also, ich spreche heute über die Mode der Frauen der 20er Jahre. Und wenn wir daran denken, schreit unser Hirn automatisch Flapper. Aber so ist es eigentlich nicht. Also wir tendieren eben heute dazu, alle Frauen, die damals die typische Mode getragen haben, als Flapper zu bezeichnen. Um ein Flapper zu sein, gehört schon mehr dazu, als nur die Mode zu tragen. Es ist halt eine Art zu leben und darüber reden wir dann ja auch bald. Ich werde euch heute ein grobes Bild der Frauenmode geben und auch einen kleinen Einblick in die kulturellen Hintergründe und auch den Einfluss, den die Flapper-Mode wiederum auf die Kultur hatte. Aber so richtig besprechen wir das dann eben in zwei Wochen. Da werden wir euch alle möglichen Studien und Statistiken um den Kopf werfen. Freut euch schon mal.
Zahlen. Hup, hup.
Wir haben ja jetzt schon festgestellt, wir befinden uns in den 20ern kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und dieser Krieg hat vieles in der Gesellschaft verändert, auch für Frauenrechte. Frauen haben schon immer gearbeitet. Das ist ja auch so ein Misskonzept, dass wir irgendwie in unseren Köpfen haben, dass Frauen früher nicht gearbeitet hätten. Das ist aber nicht so. Frauen haben immer gearbeitet. Es waren eigentlich nur die Frauen der höheren Gesellschaft, sage ich mal, die das halt, also ich meine, sozial aktiv zu sein ist auch eine Arbeit und Kinder zu erziehen ist auch eine Arbeit. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder?
Mhm,
die sind nicht aufs Feld gegangen und haben den Acker gepflügt oder was auch immer. Aber Frauen der eher unteren Schichten haben schon immer gearbeitet und auch teilweise sehr hart gearbeitet. Aber jetzt, seit dieser Kriegszeit, mussten eben alle Frauen eigentlich aller Klassen arbeiten gehen und waren sehr oft auch Alleinverdiener der Familie, weil die Männer ja im Krieg waren. Und das gab den Frauen eine ganz neue Stellung und eine neue Freiheit auch. Und als der Krieg dann vorbei war, fanden sie die Vorstellung, wieder still hinterm Herd sich zurückzuziehen, nicht so toll. Ich meine, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen bei Christian Dior, weil es ja nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich war in den 50ern. Aber da hat man es ja schon eher geschafft, dann die ideale Hausfrau nach dem Krieg zu erstellen. Aber in den 20ern war das eben nicht so. Die Frauen haben gesagt, nein, hallo, ich habe mir das hier hart erarbeitet, ich habe geschuftet. Ich werde jetzt nicht wieder die Hausfrau spielen. Ich will meine Freiheit. Ich will leben, wie ich will. Und dazu haben sie ja auch alles recht. Und zuvor gab es viele Frauen, gerade der oberen Schichten, das muss man sich vorstellen, die waren eigentlich nie alleine draußen. Weißt du, die waren nie ohne Mann oder Bruder oder Vater oder keine Ahnung was. Die haben nicht wirklich allein das Haus verlassen. Die Städte waren relativ männergeprägt. Und jetzt befinden wir uns in einer ganz, ganz neuen Welt. Also in Deutschland hatten Frauen ab 1918 das Wahlrecht. In Amerika ab 1920. Es gab so viel Veränderung. Und diese neue Frau, wie die Presse sie nannte, brauchte natürlich eine neue Garderobe.
Natürlich.
Vor den 20ern befanden wir uns ja in der Belle Epoque, wie wir wissen. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über die Titanic, also über diese Zeit und über den Titanic-Film. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, hört euch gerne die Folge an oder schaut den Film Titanic. Da sieht man die Belle Epoque. Es ist zwar das Ende der Belle Epoque, aber man sieht die Mode noch sehr, sehr gut. Die Mode war sehr opulent, extravagant, auch sehr restriktiv. Mhm. Und spätestens mit dem Krieg verschwand diese Mode von der Bildfläche. Während in der Belle Epoque die Strukturen sehr starr waren, wir sehen da ja eine sehr starre Sanduhr-Silhouette, die man ja auch mit sehr extremen Korsetts in dieser Zeit erschaffen hat. Das ist jetzt aber komplett verschwunden. In den 20ern ist die Silhouette sehr gerade, also die Kleider sind sehr locker, die Silhouette ist sehr gerade. Das kam aber nicht von heute auf morgen, weil ich habe auch oft das Gefühl, die Leute stellen sich vor, die Uhr hat 1920 geschlagen und ab da hat man das so gemacht. Das war aber nicht so. Also schon vor dem Krieg begann sich die Silhouette zu verändern, wurde etwas lockerer und gerader und auch die Röcke wurden etwas kürzer. Und dann kam der Krieg und die Tatsache, dass Frauen arbeiten gehen mussten und teilweise ja auch harte Jobs gearbeitet haben, trug dann auch nochmal dazu bei, dass die Kleidung bequemer wurde und dass auch mehr akzeptiert wurde, dass Frauen sowas getragen haben. Und so sind wir dann eben so langsam in den 20ern gelandet. Ein sehr signifikantes Merkmal der 20er-Jahre-Mode war ja der hohe Saum. Wir sehen von nun an Füße, aber nicht nur die Füße, sondern auch Waden. Das ist absolut crazy. Also das können wir uns heute nicht vorstellen. Das ist crazy. Am Anfang der Dekade waren die Kleider noch relativ lang, also auch schon kürzer als vorher, aber noch relativ lang und wurden dann immer kürzer und immer kürzer. Und so circa 27 waren sie am kürzesten und werden dann wieder länger. Die Knie waren allerdings eigentlich immer bedeckt. Das ist echt so ein falsches Konzept, was wir im Kopf haben, weil wir das oft in Filmen sehen, dass die Kleider sehr kurz sind. Aber man muss sagen, das war eigentlich nicht so. Also der Saum hörte vielleicht manchmal knapp über dem Knie auf, vielleicht manchmal ganz, ganz, ganz knapp.
Aber das waren dann wirklich so Showkostüme meistens oder solche Sachen. Also Knie auf offener, in freier Wildbahn hat man eigentlich wirklich selten gesehen.
Ja, also vielleicht eben, wie du sagst, bei Tänzerinnen, aber sonst eigentlich Josephine nicht. Also
Baker
wie gesagt,
zum Beispiel hat sehr häufig ihre Knie gezeigt.
Ja, das habe ich Magda noch nicht gesagt, aber wir planen bald Überraschungsfolgen. Doch, du weißt, dass wir Überraschungsfolgen bald wieder machen. Aber ich hatte eigentlich vor, dich zu bezirzen, dass du eine Folge über Josephine Baker machst, weil ich dachte, es wird voll gut zu dir passen. Also, wer weiß, vielleicht jetzt durch den öffentlichen Druck, weil es jetzt jeder gehört hat.
Könnte passieren, dass es gewirkt hat.
Ja, aber ich finde, das wird gut zu dir passen. Aber wer weiß. Nein, aber wie gesagt, bei Tänzerinnen oder sowas hat man das schon gesehen. Und natürlich kann es auch mal sein, dass ein Saum vielleicht einen Zentimeter zu hoch ist. Weißt du, sowas passiert schon. Und dann geht natürlich die Welt auch nicht sofort unter. Aber in der Regel waren die Knie bedeckt. Während die Säume nach oben wanderten, rutschte die Taille nach unten. Das war wahrscheinlich sogar das signifikanteste Merkmal der Epoche, die tiefe Taille. Und während der hohe Saum blieb, also wie gesagt, die Röcke wurden zwar auch wieder ein bisschen länger Ende der Dekade und Anfang der 30er, aber in der Regel blieb es ja trotzdem kurz. Also wir kehren nicht wieder zurück zu bodenlang. Und während dieser hohe Saum blieb, bewegte sich die Taille Ende des Jahrzehnts eigentlich wieder an den natürlichen Platz. Also in den 30ern sehen wir eigentlich wieder eine natürliche Taille.
Die 30er sind auch ein tolles Jahrzehnt, Pauline, modisch gesehen. Ich finde, da sollten wir auch mal eine Folge drüber machen.
Ja, weil wenn ich 30er höre, habe ich automatisch Agatha Christie-Filme vor Augen. Ich liebe die 30er. Also, wir haben ja schon mal ein bisschen über die 30er gesprochen in der Folge über den Orient Express. Da könnt
Stimmt.
ihr mal reinhören.
So lala. Das war auch eine tolle Folge.
Aber wie gesagt, in diesem Jahrzehnt, in den 20ern, gab es an der tiefen Taille wirklich keinen Weg vorbei. Das ist das Ding gewesen. Die Passform der Kleider variierten während des Jahrzehnts. Also sie waren eigentlich immer locker, Aber es variierte schon ein bisschen. Also zu Beginn der 20er waren sie eher noch sehr weit und lose. Irgendwann wurden sie ein bisschen schmaler und ein bisschen mehr Passform war zu sehen. Aber eigentlich waren sie immer relativ locker. Im Vergleich zur Abendmode und auch im Vergleich zur Tageskleidung der vorherigen Epoche waren die Tageskleider der 20er relativ simpel, konnten aber auch verziert sein mit Schleifen, Perlen, Stickereien und so weiter. Aber natürlich nicht so sehr wie am Abend. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob das immer nur einfach ein Baumwollkleid war ohne irgendwas. Also da ist schon auch ein bisschen was passiert. Und selbstverständlich wurden auch nicht nur Kleider getragen. Man konnte auch Blusen und Röcke tragen und dazu dann auch so ein passendes Jacket. Und vor allem bei arbeitenden Frauen war das eine sehr beliebte Kombi. Und hier hat man vor allem auch so gegen Ende der Dekade oft auch wirklich so männliche Einflüsse gesehen. Also dass Frauen zum Beispiel auch so Westen dann getragen haben über der Bluse.
Was man ja dann in den 30ern noch ausgeprägt
genau. sieht. Genau, also ja, wollte ich auch gerade sagen, in den 30ern.
Dahin bewegt, genau.
Genau, und in den 30ern wird das dann so richtig so ein Ding. Aber man sieht das auch schon ein bisschen in den 20ern. Was ich auch ein sehr spannendes Detail an der Mode der 20er finde, wir sehen hier eine kleine Demokratisierung der Mode. Also viel mehr Frauen konnten an der Mode teilhaben, was auch daran lag, dass die Kleider um einiges simpler waren als die in den Jahrzehnten davor, also damit auch viel leichter zu kopieren. Sehr viele Frauen konnten sich die angesagte Mode zu Hause nachnähen, auch ohne viel Erfahrung.
Was ja auch wichtig war zu bemerken, vielleicht ist, dass man natürlich die Mode, die tatsächliche Mode, vor dem Ersten Weltkrieg konnte man ja oftmals gar nicht alleine anziehen. Das heißt, modische Frauen waren ja automatisch reiche Frauen oder konnte man nur sein, eine modische Frau, wenn man ein gewisses Kapital hatte. Und das ändert sich ja auch in den 20ern durch die, also du kannst ja an Mode teilnehmen, auch wenn du dich alleine anziehen musst, weil du vielleicht keinen anderen hast. So.
Und eben versuch mal so ein viktorianisches Abendkleid zu Hause nachzunehmen, viel Spaß. Und von daher, jetzt ist es natürlich was ganz anderes. Es ist ja komplett neu und komplett anders. Und auch Frauen, die gar nicht so viel Erfahrung hatten mit Nähen, konnten das machen. Und es gibt ganz viele Zeitungsartikel aus dieser Zeit, in denen es halt darum ging, in denen Frauen darüber sprechen, dass sie ihre Kleidung zu Hause selber machen und dass es eben auch sehr viel geldsparender sei. Und allein dadurch haben natürlich viel mehr Frauen einen Zugang zur Mode. Außerdem auch ein wichtiger Punkt in der Demokratisierung der Mode, dass zu dieser Zeit, also auch schon in der Zeit davor, aber jetzt noch mehr, einige Stoffe entwickelt wurden, die teuren Stoffen sehr ähnlich waren, aber wesentlich günstiger. Also ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist Rayon, auch als Kunstseide damals bezeichnet. Das war sehr beliebt. Und das ist natürlich super. Also auch dadurch, du kannst praktisch ein, in Anführungszeichen, Seidenkleid haben für wenig Geld und es sieht praktisch genauso aus. Also das ist natürlich super.
Ja.
Und noch ein kleiner Funfact zu Rayon. Dieser Ersatzstoff konnte manchmal sehr schimmern und dadurch sah er halt nicht mehr ganz so schön und teuer aus. Aber die Frauen waren ja erfinderisch und wenn sie dann zum Beispiel Strumpfhosen aus Rayon trugen, puderten sie den Stoff mit ihrem Puder. Und dadurch sah es dann wieder besser aus. Und irgendwie liebe ich solche Details, weil ich das so liebe zu sehen, wie erfinderisch wir Frauen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass wir immer so eine Lösung finden. Ich liebe das. Ach, wir Frauen sind doch toll. Und so sehen wir eben, dass in den 20ern diese Ready-to-Wear-Mode richtig Fahrt aufnimmt. Also richtig so entsteht. Vor allem in Amerika. Was eben, wie gesagt, daran lag, dass die Kleider viel leichter zu replizieren waren. Und auch daran lag, dass in dieser Zeit in Amerika sich Kaufhausketten verbreiteten und auch Kataloge, in denen man Kleider bestellen konnte.
Das merkt man ja auch total in der Mode, weil vorher immer das Modezentrum war ja Paris und auch ist nach wie vor,
ist ja auch noch
Paris. Aber New York als Modezentrum hat sich in den 20er Jahren tatsächlich so gemausert.
Ein Faktor, den man auch nicht vergessen darf, warum Kleider in dieser Zeit kürzer und auch bequemer wurden, war ein neues Hobby, und zwar das Tanzen. Die Tanzerei, ich meine, getanzt hat man schon immer. Und die Tanzerei erfreute sich jetzt aber wirklich einer riesigen Beliebtheit.
Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob du einen Foxtrott oder einen Wiener Walzer tanzt oder einen Charleston und Lindy Hop und sowas, was alles damals entstanden ist. Also, ja.
Ja, das ist nämlich das Ding, weil diese neuen Tänze erforderten mehr Bewegungsfreiheit. Zum Beispiel wurde in der westlichen Welt sehr beliebt, der Tango.
Oh ja.
Oder stimmt, es gab ja auch eine neue, war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt weiß ich. Es gab eine neue Musikrichtung, die die ganze Welt und vor allem die Modewelt in der Zeit beherrschte, der Jazz. Außerdem wurde natürlich eben Charleston getanzt, aber über die Tanzkultur, die eben sehr elementar für auch die Flapper-Identität war, wird Magda uns übernächste Woche sehr viel erzählen, denn Magda ist ja so eine Tanz- und Musikmaus. Ja, weil diese Tanzkultur war wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allem der Jazz. Man spricht ja auch von der Jazz-Ära und deshalb werden wir darüber, weil es eben wirklich so auch zu dieser zum Flapper-Charakter gehört, werden wir da intensiv nochmal drüber sprechen.
Im Grunde genommen kann man schon eigentlich sagen, finde ich, dass so die Flapper-Kultur so die erste Jugendbewegung war. Das hatten wir ja schon in einigen anderen Folgen auch schon angesprochen, dass Jugendbewegungen auch immer dann zu Trends wurden und solche Sachen. Und die Flapper-Kultur, also Mode, also andersrum, weil Jugendbewegungen sind ja immer nicht nur in der Mode zu spüren, sondern in allen Aspekten des Lebens für die Leute, die dieser Bewegung angehören. Also wenn man zum Beispiel an die Hippies denkt, das ist ja ganz offensichtlich, da war die Musik so ein wichtiger Teil davon. Oder auch zum Beispiel diese ganze Rave-Ära, so der 90er Jahre.
Die Raven und 30er, wer kennt die nicht?
Ja, klar. War ja auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, war ja die Tanzmoves zum Beispiel, die damals gemacht haben und so. Also Tanzen und Musik ist immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Jugendkulturen. Und deswegen finde ich, sind Flapper schon so die erste feine, kleine, aber feine Jugendkultur, kann man schon sagen.
Musik ist ja auch Kunst und Kunst ist immer eine große Inspiration für Mode. Und das sehen wir eben auch hier. Und vor allem in den 20ern, du hättest ja eben nicht tanzen können in so engen, bodenlangen Kleidern. Und deshalb war es ja ganz wichtig, dass der Saum hochgeht, die Stoffe bequemer sind und auch elastischer sind. Und das war ganz, ganz wichtig. Aber getanzt wurde ja meistens abends. Und Abendkleider sahen den Tageskleidern eigentlich sehr ähnlich. Am Anfang der Epoche waren sie oft noch ein bisschen länger, irgendwann waren sie aber ein bisschen kürzer. Die Arme waren eigentlich immer frei, ich meine, tagsüber hast du ja schon Ärmel, aber tagsüber, abends hast du eigentlich keine Ärmel. Das ist zum Beispiel so ein Unterschied, aber die Arme konnten ja dennoch bedeckt sein, zum Beispiel von Handschuhen oder von Schals und Capes, die sehr reich verziert waren. Und auch die Kleider waren sehr reich verziert, denn wenn man mal ehrlich ist, der Schnitt ist ja relativ simpel meistens. Also es gibt auch wirklich richtig abgefahrene Abendkleider aus den 20ern, die ihr auf Instagram sehen werdet. Aber eigentlich ist der Schnitt ja relativ simpel und das eigentlich Interessante ist ja das, was dann darauf passiert. Mhm. Genau, die Perlenstickereien, der Strass und das ist ja eigentlich das Interessante. Und da war natürlich der Kreativität kein Ende gesetzt. Also da gibt's ja wirklich die abgefahrensten Kleider. Also von daher schaut bei uns auf Instagram vorbei. Die muss man einfach sehen. Die muss man sehen und erleben. Ja. Sehr, 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 sehr schön. Also die Abendkleider aus den 20ern, sie würden mir nicht stehen. Es ist nicht so meine Epoche, aber sie sind schon wirklich wahnsinnig schön.
Ja.
Genau, aber noch kurz ein Wort zur Silhouette der 20er. Wir wissen ja, die Silhouette ist sehr gerade, sehr schmal. Also die Silhouette war eben sehr androgyn, ohne Kurven, ohne irgendwas, einfach sehr gerade. Und natürlich haben manche Menschen von Natur aus einen solchen Körper, aber viele andere eben auch nicht. Und diese mussten dann ja irgendwie in Form kommen. Also es wurde Diät gehalten, es wurde Sport gemacht, es wurde mit Unterwäsche nachgeholfen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch so ein Irrglaube, dass man ab den 20er Jahren gefühlt kein Korsett mehr getragen hat und kein gar nichts mehr. Man hat natürlich noch Miederhöschen und sowas getragen, bis in die 50er, 60er Jahre ja noch rein. Also das ist so ein Irrglaube.
Und tragen wir heute keine Shapewear? Also Leute vergessen, dass wir heute auch noch was tragen.
Ja, nee, das ist so ein Irrglaube, finde ich, dass man immer so sagt, ja, und dann wurden wir vom Korsett befreit und dann waren die Frauen frei. Sind wir bis heute nicht, Ladies, okay, machen wir uns nichts vor. Und gerade in den 20er Jahren, ich meine, hallo, allein schon wir beide, zwei von zwei könnten die jetzt in diesem Podcast sein, würden diese Mode nicht ohne die dementsprechende Unterhose dazu tragen können. Also.
Ja, mein Problem wäre ja nicht mal die Unterhose, mein Problem wären meine Brüste.
Ja, das auch.
Und das ist halt so ein Ding. Das vergessen halt wirklich viele Leute. Aber trotzdem wurden ja Sachen getragen, vor allem eben um die Brüste zu kaschieren. Also das, was wir in den 90er hatten mit dem Wonderbra, gab's damals auch, nur eben genau andersrum, dass die Brüste komplett flach gedrückt wurden, weil das eben der Mode entsprach. Aber wie gesagt, es ist ja, also egal in welcher Zeit du dich befindest, es ist immer irgendwie ein gewisser sozialer Druck da, eine gewisse Figur zu haben.
Mhm. Ja, klar.
Also da darf man sich nichts vormachen. Und außerdem war ja wie genau zuvor, war ja schon auch schlank das Ideal.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und es ist auch nicht jeder von Natur aus schlank.
Nee.
Also ja, das darf man echt nicht so außen vor lassen. Aber wer waren die Menschen hinter der Mode der Zeit? Einer der wichtigsten Designerinnen der Zeit und die Frau, die ihr wahrscheinlich alle im Kopf habt, wenn ihr an die 20er denkt, war Coco Chanel.
Mhm.
Die war wirklich sehr wichtig für diese Zeit. Sie verwendete eigentlich als erste Jersey oder generell, also ihre Mode war ja sehr bequem im Vergleich zu allem, was vorher da war. Sehr leger, sehr androgyn und das hatte natürlich einen riesen Einfluss auf die Mode der Zeit. Ihre Linien waren sehr gerade, ohne viel Spielereien und das passte natürlich genau zu dem, was die Leute dann auch wollten. Also generell in den 20ern, das war eigentlich so ihre Hochzeit. 26 kam ja auch ihr berühmtes kleines Schwarzes auf den Markt. Also das war wirklich Coco Chanels Zeit. Und wenn ihr nochmal mehr über Coco Chanel hören wollt, hört in unsere Folge über sie rein. Aber seid nicht überrascht, wenn sie vielleicht nicht so positiv ist, wie ihr denkt, wie sie sein würde. Aber es gab ja noch andere wichtige Menschen in dieser Zeit. Zum Beispiel Jean Patou. Er entwickelte sehr viel, auch so bequeme Kleidung, so Sportswear, dazu komme ich auch gleich noch, vor allem Tenniskleidung. Ebenfalls wichtige Personen waren Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet, Paul Poiret.
Hm.
Eine sehr wichtige Designerin war auch Jean Lanvin. Über die haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und da sieht man halt auch, dass die Mode der Zeit auch nicht komplett homogen war. Denn falls ihr euch erinnert, hat Jean Lanvin ja die Robe de Style gemacht, also Robe de Style Kleider. Und die waren ja wesentlich voluminöser und hatten zwar auch diese tiefe Taille und so weiter, aber nicht diesen typischen Flapper-Kleider-Look, sondern die hatten ja teilweise sogar auch einen kleinen Reifrock drunter. Also die waren ziemlich feminin. Und das war aber auch sehr erfolgreich. Also das finde ich eben auch spannend zu sehen. Es war eben nicht alles nur ein Franzenkleid und Haarband, sondern da gab es schon noch ein bisschen was anderes. Und generell kann man sagen, dass in dieser Zeit Paris immer noch die Hauptstadt der Mode war. Von hier kamen die Trends und wurden dann überall nachgeahmt. Und man war generell verrückt nach diesem Parisienne-Flair. Also du konntest eigentlich alles verkaufen, wenn du das Wort Parisienne draufgeschrieben hast. Da gab es so eine richtige Manie.
Das ist so ein bisschen wie in dieser Farmhouse-Interior-Design-Mode. Wenn sobald überall irgendwo draufsteht, Home Sweet Home, ist es verkauft.
Beliebte Stoffe in der Zeit waren vor allem für die Abendmode so Samt, Seide, Gold- und Silberlamé war sehr beliebt. Oder auch Brokat. Tagsüber kamen in den 20ern aber eben auch bequemere Stoffe hinzu, wie Jersey, Crepe, Rayon, Mohair. Also alles wurde auch ein bisschen bequemer. Und bequeme Stoffe brauchte man auch für eine andere Kategorie Kleidung in den 20ern, die sehr beliebt wurde, und zwar die Sportswear. Denn die kam in den 20ern richtig in Mode. Nicht zu verwechseln mit Kleidung, die man zum Sport trägt. Das ist die Active Wear.
So ein bisschen wie heute Athleisure, ne? Also Kim Kardashian ist nicht die hat das nicht erfunden. Das gab's schon in den 20ern.
Nee, aber auch in der Active Wear gab's Neues. Denn Frauen wurden ja eben immer emanzipierter und bekamen immer mehr Zugang zu Dingen, die ihnen vorher eher verwehrt blieben. So auch beim Sport. Und es ist natürlich nicht so, als ob Frauen zuvor niemals Sport machen durften. Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn sie Sport gemacht haben, dann eigentlich in Kleidung, die eben dem femininen Ideal der Zeit entsprach. Und am Ende des letzten Jahrzehnts änderte sich das ja so ein bisschen. Also ihr kennt wahrscheinlich auch diese Anzüge, die man zum Beispiel fürs Fahrradfahren anhatte oder so. Also da ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Aber halt noch nicht so viel wie jetzt in den 20ern. Also ihr kennt ja zum Beispiel die Bilder von reitenden Frauen früher.
Mhm.
Das ist, glaube ich, nicht sonderlich bequem.
Nee.
In so einem Kostüm mit Korsett wirklich zu reiten. Und in den 20ern änderte sich das halt wirklich. Also da kamen bequemere Schnitte und bequemere Stoffe. Das heißt, die Sachen, zu denen Frauen jetzt mehr Zugang hatten, konnten sie halt auch mehr genießen, denke ich mal. Also ich nehme an, du kannst es mehr genießen, wenn du dich überhaupt mal bewegen kannst.
Ja.
Aber besonders neu war eben die Sportswear, also Kleidung, die eigentlich aus diesem Bereich kommt, aus dieser Sportwelt kommt, aber die man im Alltag getragen hat. Und zunächst war Sportswear eher nur bei der Elite akzeptiert, aber irgendwann verbreitete sich das in allen Schichten, also der Trickle-Down-Effekt, also trickelte down auf alle. Und man konnte nun Sportkleidung eben im Alltag tragen. Sehr oft wird diese Neuerung Coco Chanel zugeschrieben, weil sie solche Mode entworfen hat, aber eben auch selbst getragen hat und so eben fashionable gemacht hat, modisch gemacht hat. Und es war bestimmt auch zum großen Teil ihr zu verdanken, aber auch andere Designer halfen diesem Trend auf die Sprünge. Und der Trend war wirklich sehr beliebt. Also 1928 stand zum Beispiel in einer Ausgabe des Tatlers, Zitat, Sportswear hat sich so weit entwickelt, dass man sie zum Lunch im elegantesten Restaurant tragen kann. Tatsächlich wird sie oft bis zur Cocktailstunde getragen. Und das war auch so. Also Sportswear war überall. Der beliebteste Sport war Tennis. Und das war eine große Inspiration für die Mode. Denn das Tenniskleid, also in Anführungszeichen Tenniskleid, wurde sehr beliebt für den Alltag. Und besonders hervorzuheben in dieser Tenniswelt war der Tennisstar Susanne Lenglen. Oh Gott, ich hätte nachgucken müssen, wie man es ausspricht. Susanne Lenglen, ich weiß es nicht. Sie war eine große Inspiration für viele Menschen. Sie gewann sehr viele Preise, unter anderem 2 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1920 und tausende andere Medaillen. Also sie gilt anscheinend, ich habe keine Ahnung von Tennis, aber das Internet hat mir das gesagt, sie gilt anscheinend bis heute als eine der besten Spielerinnen aller Zeiten. Aber sie war auch eine Inspiration für die Mode. Denn sie galt wirklich als eine Sensation. Sie sorgte auf dem Tennisplatz für Aufruhr, weil sie ohne Ärmel mit kurzem Rock, tiefem Dekolleté spielte. Manchmal ging sie auch im dicken Pelzmantel auf den Platz. Sie trug oft Haarbänder und so weiter. Also sie ging unglaublich stylisch auf den Platz und auch unglaublich, also das, was sie getragen hat, war halt auch unglaublich neu, weißt du, und revolutionär für den Tennisplatz. Und das sorgte immer wieder für Aufruhr. Ausgestattet wurde sie vom französischen Designer Jean Patou. Es gab aber noch einen anderen modisch relevanten Tennisspieler, den ich kurz erwähnen möchte, René Lacoste. Mhm. Und der Name Lacoste sagt dir wahrscheinlich was. Also heute ist es ja ein bekanntes Modehaus, Lacoste. Und der Gründer René Lacoste war in den 20ern ein erfolgreicher Tennisspieler.
Ja, genau. Ja, weil Tennis war nämlich nicht nur bei der Damenmode sehr beliebt, sondern auch bei den Herren.
Und in den 30ern, also Anfang der 30er, gründete er dann ja sein Modehaus, über das wir bestimmt irgendwann mal sprechen. Nicht bald, aber irgendwann mal. Ein Sport, dessen Beliebtheit bei den Frauen ebenfalls extrem zunahm, war das Schwimmen. 1912 wurden die Frauen erstmals bei den Olympischen Spielen zugelassen im Schwimmen. Und seitdem wurde der Sport immer beliebter. Außerdem durchquerte Miss Gertrude Ederle 1926 den Ärmelkanal als erste Frau. Und sie war nicht nur die erste Frau, sondern stellte auch gleich noch einen Rekord auf, denn sie brauchte 14 Stunden 32 Minuten. Und das waren 2 Stunden weniger als der bisherige Weltrekordhalter.
Mhm.
Und dieser Erfolg steigerte die Begeisterung für den Sport natürlich nochmal immens. Und ein neues Hobby braucht selbstverständlich ein neues Outfit. Und wir durften ja schon mal ein Interview mit dem Bikini-Museum führen, in dem wir erfahren haben, wie sich die Bademode über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Hört da sehr gerne rein, das waren 2 sehr tolle Folgen und ich muss auch sagen, 2 meiner Lieblingsinterviews. Also wirklich, ich habe die beiden Interviews geliebt.
Die waren richtig cool, es hat richtig Spaß gemacht.
Es war richtig, richtig cool, also hört da wirklich gerne nochmal rein. Und da haben wir auch gehört, wie abenteuerlich die Bademode der Belle Époque war. Also Frauen waren ja komplett angezogen. Und also sie sind ja auch nicht schwimmen gegangen. Sie konnten nicht schwimmen.
Sie sind ins Wasser gegangen und haben ein bisschen rumgeplanscht.
Aber mehr ist da auch nicht passiert. Und wahrscheinlich wäre das in diesem Vollkörperanzug, wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen.
Mhm.
Die Bademode der Frauen änderte sich aber in den 20er Jahren. Frauen trugen nun ein unversteiftes Trikot, meistens aus Baumwolljersey und meistens auch dazu noch eine Badekappe. Natürlich war die Welt nicht von heute auf morgen super liberal geworden, vor allem zu Beginn des Jahrzehnts. Trugen Frauen über ihrem Trikot noch einen Rock und auch oft noch Socken. Aber wir wissen ja, die Frauen der 20er wollten oder haben keine Angst davor gehabt, Regeln zu brechen und sich eine neue Welt zu erschaffen und sich selbst auch Freiheit zu verschaffen, die ihnen auch zustand. Und deshalb wollten sie sich eben nicht mehr an alte Regeln halten. Und ihr habt ja auch schon mal Fotos gesehen aus den 20ern von Frauen am Strand, die verhaftet wurden, weil ihre Kleidung nicht dem Gesetz entsprach. Und ich weiß, ihr habt alle Fotos davon gesehen, weil als wir diese Bademodenfolge hatten, habe ich eine Milliarde Fotos davon auf Instagram geteilt, weil das so faszinierend ist. Und das sind eben die 20er. Weißt du, die Mode war schon, also die Bademode war schon viel offener als davor, aber sie wollten sich halt nichts mehr vorschreiben lassen.
Ja. Was man ja auch irgendwie verstehen kann, weil es hat sich ja sehr viel in sehr kurzer Zeit geändert in den 20ern. Und das war ja eine Veränderung, die größtenteils ja auch sehr begrüßt wurde. Und das kennt man ja selber, wenn was Gutes passiert und sich was zum Guten verändert. Und dann findet man noch hier was, was man noch verändern könnte und findet noch hier was und so. Und dann geht es manchmal auch einfach nicht schnell genug. Also alleine das finde ich so, ja, das könnte genauso gut ich sein als Ungeduld in Person, die sich dann so denkt, so ja, jetzt haben wir schon, guck mal, jetzt müssen wir kein Korsett mehr tragen, keinen langen Rock mehr tragen, sondern nur noch ein Schwimmkostüm, was bis zum Knie geht. Was soll der Geist?
Warum lassen soll ich Socken tragen?
Ja, genau.
Ja, und ja. Also eine Frau, die das zum Beispiel auch so gesehen hat, war die Schriftstellerin Louise Rosine. Die besuchte 1921 den Strand in Atlantic City. Und sie rollte ihre Socken runter, wodurch ihre Knie sichtbar waren. Und ein Polizist machte sie dann darauf aufmerksam, und weil das halt nicht geht. Und dann soll sie gesagt haben, Zitat, ich werde sie ganz sicher nicht hochrollen. Die Stadt hat kein Recht dazu, mir zu sagen, wie ich meine Socken zu tragen habe. Das geht sie nichts an. Da gehe ich eher ins Gefängnis.
Hell yeah.
Und da kam sie dann auch erstmal hin. Aber ich finde, diese Story trifft den Zeitgeist sehr gut.
Es ist im Nachhinein, wenn man sich solche Storys anhört, denkt man sich so, hä, ja gut, aber sonst keine Probleme oder was. Aber ich finde es im Nachhinein so, ich weiß nicht, irgendwie, also beeindruckend weiß ich jetzt nicht, ist glaube ich auch das falsche Wort.
Doch, es ist beeindruckend. Guck mal, diesen Frauen haben wir doch unsere Freiheit zu verdanken. Wir wären heute nicht so frei, wie wir sind, wenn andere in der Vergangenheit nicht dafür gekämpft hätten. Und weißt du, ich habe auch einen Artikel von ihr noch gelesen, in dem sie halt auch gesagt hat, weißt du, für andere ist es vielleicht nur eine Socke, aber es bedeutet halt was, es steht für was. Und das ist wichtig. Am Strand konnte man aber auch was anderes tragen, denn beliebt waren auch Beach-Pyjamas in allen möglichen Farben und Mustern.
Wundert mich nicht, Pyjamas sind immer beliebt.
Ich bin so wütend auf uns alle, dass das aus der Mode gekommen ist, weil, hallo, das ist voll cool. Und man muss ja sagen, obwohl die 20er so androgyn und auch emanzipiert waren, waren Hosen für Frauen eigentlich nicht so ein Ding.
Nee, das kam erst in den 30ern.
Genau, außer am Strand. Denn der Strandpyjama hatte Hosen und auch dieser Trend wird hauptsächlich Coco Chanel zugeschrieben, die eben selbst Beachpyjamas trug. Aber sei es wie sei, egal wer es in Mode gebracht hat, er war unglaublich beliebt. Strandpyjamas waren sehr beliebt. 1927 schrieb zum Beispiel die Harper's Bazaar, Zitat, ein komplett neues Kostümtyp hat vor kurzem Einzug in den Kleiderschrank der smarten Frau gehalten. Der Strandpyjama ist gekommen. Und er ist gekommen, um zu bleiben, denn in den 30ern war er noch viel beliebter als in den 20ern. Mhm. Und wir haben ja in der Chanel-Folge auch schon drüber gesprochen, dass sie maßgeblich daran beteiligt war, die Sommerbräune in Mode zu bringen. Denn ganz ehrlich, was haben die Frauen in den Jahrhunderten zuvor alles gemacht, um so blass wie möglich zu sein? Und plötzlich war es in Mode, einen sonnengeküssten Tat zu haben. Das war wirklich komplett revolutionär und das gab es vorher nie. Und das lag vermutlich auch daran, dass bei der Mode der 20er ja viel mehr Haut zu sehen war als je zuvor. Die Säume waren höher, die Arme lagen frei, viele Kleider hatten einen tiefen Ausschnitt hinten und vorne. Und diese ganze Haut, die man jetzt sieht, bringt einen ja auch ein bisschen dazu, den Körper nochmal neu zu sehen, weißt du?
Mhm.
Und vielleicht auch den Körper nochmal irgendwie attraktiver zu machen, anders zu gestalten.
Und natürlich auch ganz anders zu appreciaten, wenn man so möchte. Also, ja.
Und diese Sonnenbräune, vorher komplett verpönt, stand jetzt eben für so einen tollen Lifestyle. Dafür, dass du eben an der französischen Riviera warst und Sommerurlaub haben konntest und dich auch fit hältst. Das steht für so einen neuen, tollen Lifestyle.
Ja, weil viele der Sportarten, die damals beliebt waren, hat man ja draußen gemacht, ne? Also Tennis, Reiten, Golf.
Ja, also das ist wirklich, diese Sonnenbräune ist wirklich was komplett Revolutionäres und ganz Elementares auch für die Zeit, weil das halt vorher gar nicht da war. Aber zu einem Look gehört natürlich mehr als nur Kleidung. Vor den 20er Jahren haben Frauen sich kaum geschminkt oder man durfte Schminke zumindest nicht wissentlich sehen. Zumindest nicht bei den anständigen Frauen. Also Schminke war was, das gehörte zu Schauspielern.
Das oder war so anrüchig, ne?
Genau. Ja. Also anständige Frauen haben sich nicht so merklich geschminkt, dass du es hättest sehen könntest. Sehen können. Ja. In den 20ern änderte sich das aber. Das hat natürlich auch variiert. Also nicht jede Frau hat jetzt tief ins Make-up-Döschen gegriffen. Aber die meisten, viele Frauen und vor allem natürlich die Flapper-Girls haben sich sehr stark geschminkt. Also, wo man aber auch sagen muss, wir sagen heute immer, sie haben sich sehr, sehr stark geschminkt. Das ist natürlich auch alles relativ. Also, wenn du vorher komplett ungeschminkt praktisch bist, dann ist das, was sie jetzt gemacht haben, natürlich sehr stark geschminkt. Aber, wie gesagt, alles immer relativ sehen, alles im Kontext sehen. Aber für die damalige Zeit haben die sich wirklich stark geschminkt. Der Lidstrich war sehr, sehr stark, also meistens auch über dem Auge und unter dem Auge. Die Augenbrauen waren sehr gerade und wurden dann manchmal sogar komplett gezupft und dann so nachgemalt. Oder du hast sie halt sehr gerade gezupft und dann so stark nachgemalt. Mhm. Die Lippen waren stark geschminkt, meistens mit einem tiefen Rot. Und auch die Nägel wurden lackiert in dunklen Farben, sogar manchmal in Schwarz, in Braun, in Rot. Also das war wirklich, da war wirklich was los. Und Make-up ist was, darüber wird Magda uns in 2 Wochen ganz viel erzählen. Weil in der Zeit ist wahnsinnig viel auch entstanden und neu auf den Markt gekommen. Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, sind in den 20er Jahren auf den Markt gekommen. Also da ist ganz viel passiert. Also seid da gespannt. Aber so viel schon mal jetzt. Zu einer 20er Jahre Frau gehörte meistens eben auch starkes Make-up. Kommen wir zu den Haaren. Es dürfte relativ bekannt sein, dass in den 20er Jahren sich haartechnisch etwas verändert hat. Die Haare kamen nämlich ab. Früher wurden Haare zusammengebunden bei verheirateten Frauen oder hochgesteckt oder was auch immer, aber in der Regel waren sie eigentlich lang. Also sie so kurz zu schneiden war eigentlich wirklich so ein Novum. Und das war nicht nur ein radikaler Haarschnitt, sondern auch ein Schnitt mit alten Rollenbildern und mit Femininität. Also die Schauspielerin Mary Gordon hat das 1927 in einem Artikel folgendermaßen auf den Punkt gebracht, Zitat, ich betrachte den Schnitt unserer Haare als eine der vielen kleinen Fesseln, die Frauen auf ihrem Weg in die Freiheit abgelegt haben. Was auch immer ihrer Emanzipation hilft, so klein es auch erscheinen mag, es lohnt sich. Und das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt habe bei den Socken. Für uns heute ist es vielleicht, das ist nur ein Haarschnitt, das sind nur ein paar Haarsträhnen. Oder es ist nur eine Socke. Aber für die Frauen damals, das hat wirklich was bedeutet. Und so klein das manchmal für uns dann auch so wirken mag, all diese kleinen Dinge zusammen haben unsere Freiheit erarbeitet. Mhm. Das ist wirklich toll und wichtig. Der Schnitt befreite eben, emanzipierte und sieht außerdem natürlich auch gut aus und unterstrich die Androgynität des ganzen Outfits. Die Frisur der Zeit war der Bob. Und das erste Mal so richtig auf der Bildfläche erschienen ist ja 1915, als die bekannte Tänzerin Irene Castle ihre Haare kurz schnitt. Und dieser Castle Bob machte einen großen Eindruck auf die Frauen. Und nach und nach wurde dann überall über den Bob gesprochen oder er wurde getragen. Im Mai 1920 veröffentlichte die Saturday Evening Post eine Kurzgeschichte namens Bernice Bob's Her Hair, geschrieben von einem gewissen F. Scott Fitzgerald. Also da sieht man ja, was das für ein Thema war. Zeitschriften schrieben Artikel über die Frage, to Bob or not to Bob. Auch bekannte Schauspielerinnen wie Clara Bow oder Louise Brooks schnitten sich den Bob. Und wir wissen ja, wenn bekannte Menschen etwas haben will, der Rest ist auch. Es gab unterschiedliche Variationen des Bobs. Zum Beispiel gab es einen Schingel, da waren die Haare im Nacken sehr, sehr kurz in so eine V-Form geschnitten und liefen dann schräg nach vorne. Es gab den Eton Crop, das war die androgynste Version, also da waren die Haare wirklich sehr, sehr kurz. Eine der bekanntesten Trägerinnen hier war Josephine Baker. Und den Namen bekam die Frisur von den Schülern der Elite-Schule Eton, also das waren ja alles nur Jungs, also ist bis heute eine Elite-Jungsschule, die trugen nämlich ihre Haare so. Und daher kam dann der Name Eton Crop. Es gab aber noch ganz viele Variationen des Bobs. Den Orchideen-Bob, den Kokosnuss-Bob und so weiter und so fort. Da gab es wirklich alle möglichen Sachen. Wir werden euch dazu auf jeden Fall mal so ein Bild posten, auf dem man alle Varianten so sehen kann. Und hatte man sich dann für eine Form entschieden, konnte man entweder einen Pony dazu tragen oder auch nicht. Die Haare konnten glatt sein oder auch wellig. Und wollte man Wellen, gab es unterschiedliche Möglichkeiten. Sehr beliebt war die Fingerwellentechnik. Da benutzte man Stylinggel und wickelte die Haare dann so um die Finger und bekam dann eine S-förmige Welle. also mehrere S-förmige Wellen. Man konnte aber auch was anderes benutzen als die Finger, denn es gab jetzt was ganz Neues, einen Lockenstab.
Ein Onduliereisen nannte man das damals übrigens.
Genau, und damit konnte man Wellen machen und das waren die sogenannten Marcel-Wellen. Die sahen eigentlich fast genauso aus wie die Fingerwellen, aber hielten natürlich viel länger. Und wir benutzen ja heute oft sehr dünne Haarspangen. Und weißt du, wie die auf Englisch heißen?
Bobby Pins.
Genau. Und die gab's auch schon zuvor, aber in den 20ern fanden sie wirklich eine ganz, ganz große Verwendung, weil man halt den Bob irgendwie so in Haltung, also gut halten wollte. Und daher bekam, also von, und deshalb wurde er nach der Frisur der Zeit benannt, dem Bob. Es schnitten sich aber natürlich nicht alle Frauen der Zeit die Haare ab. Manche trugen auch einen Faux-Bob, also indem sie dann die Haare so zu einem Knoten, zu einem Chignon so zusammenbanden und dadurch die Illusion erweckten, als wären die Haare kurz. Das hätte ich gemacht. Ich hätte mir niemals einen Bob geschnitten. Ich hätte auch einen Faux-Bob getragen. Ja, und die Haarkultur damals war auch ganz anders als heute. Ich glaube, das vergessen wir auch oft. Es gab zur damaligen Zeit eigentlich gar keine Salons für Frauen, in denen man die Haare so abschnitt. Mhm. Und deshalb war es auch erstmal schwer, Leute zu finden, die das für dich überhaupt gemacht haben. Das ist auch ein sehr interessanter kultureller Aspekt, den ihr in 2 Wochen hören werdet. Da habe ich nämlich einige Zahlen und Fakten schon. Wow, das ist sehr interessant.
Ich finde, das vergisst man aber auch relativ schnell immer, dass der Beruf des Friseurs, wie wir ihn heute kennen, vielleicht gerade mal 100 Jahre alt ist. Also, dass man früher hat es meistens dann, wenn man das nötige Kleingeld hatte und eine Hausangestellte zum Beispiel hatte, hat es früher oft die Hausangestellte gemacht oder manchmal hat es auch der Mann gemacht und andersrum die Frau dann beim Mann die Haare zu schneiden und solche Geschichten. Also der Beruf des Friseurs ist noch gar nicht so alt.
Nee, und da lässt sich auch wirklich viel zurückführen auf genau diese Zeit. Also wie gesagt, die Folge in 2 Wochen, liebe Freunde. Hört da rein.
Ja.
Kommen wir mal zu den Accessoires. Auf dem Kopf war natürlich einiges los, denn einerseits trug man ja vor allem, also abends diese Haarbänder, diese Kopfbänder, die ihr alle kennt. Und die konnten ganz reich verziert sein mit Glitzer, Perlen, Federn. Da konnte ganz viel los sein. Frauen trugen tagsüber, aber vor allem abends dann erst so recht Perlenketten. Ich glaube, Perlenketten ist so eins der Dinge der 20er Jahre.
Das ist so das Accessoire, glaube ich, was man mit den 20ern verbindet, außer so einem Stirnband, ja.
Ja, total. Also ich denke sofort an Perlenketten.
Und an so lange Zigarettenhalter.
Genau, das ist auch so total 20er Jahre. Also,
weil Frauen natürlich auch mehr geraucht haben, ne, zu der Zeit.
Ja, überhaupt geraucht haben und auch so öffentlich geraucht haben und so weiter. Aber vor allem eben diese Perlenketten, total 20er Jahre. Und es passt auch gut zu den Abendkleidern, weil die hatten ja meistens so einen tiefen V-Ausschnitt und da passen natürlich so Perlenketten perfekt rein.
Je mehr, desto besser.
Auf jeden Fall. Also die Ketten konnten sehr lang sein, sehr, sehr, sehr lang. Manchmal wurden auch mehrere Ketten übereinander getragen. Was aber auch beliebt war, war so eine Art Choker, der nicht ganz so eng war wie der Choker, den wir heute kennen. Aber es gab auch noch mehr Schmuck. Also man trug auch Broschen, man trug Jobohrringe. Und das passt natürlich auch Sinn, das macht natürlich auch Sinn, weil der Nacken war ja jetzt immer komplett frei. Da waren keine Haare, da war kein hoher Kragen und Jobohrringe akzentuieren deinen Nacken natürlich perfekt und kommen da natürlich super zur Geltung. Aber man trug auf dem Kopf nicht nur diese Stirnbänder, sondern auch Hüte. Und also am Anfang der Epoche trug man alle möglichen Hüte, die aber alle eins gemeinsam hatten, die waren sehr tief im Gesicht und die Krempe war so runtergebeugt. Aber der Hut der Epoche, den wir alle im Kopf haben, ist die Cloche. Das war der Hut der 20er Jahre. Das ist so ein Topfhut und er hat manchmal keine Krempe und wenn er eine Krempe hat, dann wirklich nur eine sehr schmale. Entworfen wurde er schon 1908 von Caroline Rebaud, aber erst in den 20ern kam er dann so richtig in Mode. Die Leute waren verrückt danach. Also ich glaube, jeder hatte damals eine Cloche. Und die Cloche passte ja auch perfekt auf diesen Bob-Haarschnitt, auf diesen Bubikopf. Da passt es natürlich super drauf. Seinen Namen bekam er durch seine Form, denn es ist ja so eine Glockenform und Glosch ist das französische Wort für Glocke. Daher kommt der Name. Ich finde, Glosch ist auch irgendwie ein cooles Wort. Also ich stehe irgendwie auf dem Wort. Eine Glosch konnte das ganze Jahr über getragen werden. Also im Winter bestand er dann oft halt aus einem anderen Material als im Sommer, aber getragen werden konnte er wirklich immer. Er konnte alle Farben haben und unterschiedlich verziert sein, je nach Geschmack. Noch kurz was zu den Schuhen, denn in den 20ern sah man ja viel mehr vom Schuh als jemals zuvor. Denn wir sahen ja Füße.
Ja.
Und da muss der Schuh natürlich einiges hermachen. Die Schuhe waren zum Teil reich verziert mit Perlen, Strassschleifen, Stickereien und so weiter.
Es gibt also so coole Schuhe aus den 20ern.
Total. Und ich finde, das muss man ja auch so bedenken, dass in der Zeit so dieses Schuhbusiness so richtig erstmal Fahrt aufgenommen hat. Weil vorher waren halt Schuhe Schuhe und jetzt war es halt ein modisches Accessoire.
Was ich total cool finde an Schuhen aus den 20er Jahren ist, Pauline hat ja vorhin schon gesagt, dass der Tango damals ja auch aufkam. Und Tango-Schuhe, falls ihr das nicht wisst, sind nochmal einen Ticken anders als normale Pumps. Die haben einen bisschen breiteren Absatz, zumindest die Standfläche des Absatzes ist so ein bisschen breiter. Der ist nicht ganz so hoch. Also was wir heute als High Heel kennen, da ist der Tango-Schuh nochmal ein bisschen niedriger. Ein Tango-Schuh hat meistens so zwischen 5 und 7 Zentimeter Absätze. Und in den 20ern hat man häufig, wenn man Pumps getragen hat, Schuhe getragen oder Pumps getragen, die sehr an Tango-Schuhe erinnern. Also deswegen, ich finde Schuhe aus den 20ern, Frauenschuhe aus den 20ern. Ich bin wirklich kein Fußfetischist, aber die kriegen mich jedes Mal.
Ja, meine Schuhe werden sich generell, die 20er sind einfach nicht so meine Epoche. Aber da hast du natürlich schon was Wahres gesagt, denn in der Zeit waren Spangenpumps sehr beliebt.
Mhm.
Also manche hatten so einen Lederriemen, manche hatten so eine T-förmige Spange, manche hatten auch so eine Schleife zum Zumachen und so. Und der Absatz dieser Schuhe, dieser Spangenpumps, war nicht sonderlich hoch. Also höchstens so 4-5 Zentimeter. Die waren sehr moderat. Und der Absatz war eben, wie du gesagt hast, relativ dick. Also wir sprechen hier nicht von Stilettos, sondern es war relativ dick. Die Frauen, weil klar, du musst ja auch irgendwie tanzen können.
Ja, also und es waren auch keine Blockabsätze, aber es waren im Vergleich zu Stilettos, zum Beispiel zu so Pfennigabsätzen, waren sie schon relativ breit unten. Ja.
Ja, und war ja auch praktisch. Dann noch kurz ein Wort zur Inspiration hinter der Mode. Kunst war natürlich eine sehr große Inspirationsquelle, so wie eigentlich in jeder Epoche, aber in der Zeit war Kunst wirklich auch sehr wichtig und hatte einen großen Einfluss auf Mode. Eine große Inspirationsquelle war auch das Ballet Russe, denn das inspirierte auch schon zuvor, aber jetzt so richtig krass, die Mode. Viele Designerinnen ließen sich davon inspirieren. Zum Beispiel hieß Madeleine Vionnets Kollektion von 1924 Ballerina. Aber auch andere, also ganz viele Designer ließen sich davon inspirieren und designten auch für das Ballet Russe. Mhm. Also das war ein wichtiges Thema. Eine große Inspiration in den 20ern war weiterhin, wie auch schon zuvor, der Orient. Er beeinflusste Literatur, Kunst und Mode. Allerdings muss man natürlich sagen, nicht der wahre Orient, sondern, also davon hatten die meisten Menschen nicht viel Ahnung.
So eine
und auch kein großes Interesse.
Version, ne?
Genau, es war einfach ein großes Fable für eine romantisierte Darstellung des Orients. Und das wurde, also das gab's schon vorher, aber hier wurde es nochmal gesteigert, denn 1922 wurde Tutanchamuns Grab gefunden. Und das hat das Interesse am Orient und auch so an Abenteuern natürlich nochmal gesteigert und so eine richtige Tutmania ausgelöst. Und zum Beispiel, also so ein kleines Beispiel danach, waren englische Helme angesagt, also diese Abenteuerhelme. Und das haben dann Fashionistas in ihre Garderobe übernommen und dann eben oft mit Seidentüchern verschönert und femininisiert, wenn man so sagen kann. Anscheinend wurden auch goldene Pailletten in der Zeit dann unglaublich angesagt, weil das Tutanchamuns Schmuck sehr ähnlich sah. Und generell wurden eben viele Dinge, die, also ich meine, Orient ist ja groß, aber gerade auch so dieser Fable für Ägypten wurde da natürlich nochmal extrem gesteigert. Und deshalb sehen wir zum Beispiel im Schmuck ganz viel davon. Also wir sehen ägyptische Hieroglyphen an Ketten, an Armbändern eingraviert und so weiter. Oder wir sehen ganz viel Skarabäen überall. Oder wir sehen auch generell in den 20ern sehr viel orientalische, in Anführungszeichen, Stoffe, Farben und Muster. Und wenn ich an Orientalismus in der Zeit denke, ist das Erste, woran ich denke, Potpourri. Der hat ja sehr viel Mode damit gemacht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sehen wir das auch in Downton Abbey. Ich könnte schwören, dass die Sibyl mal so ein Potpourri-Kostüm trägt.
Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Das habe ich schon zu lange
nicht
mehr gesehen.
Ich könnte schwören. Aber das ist auch kurz vor den 20ern. Aber auch in den 20ern. Hat etwas weitergemacht. Wir sehen in den 20ern Kimonos, Turbane und ganz viel mehr. Also wirklich dieser Fable für alles, was irgendwie so exotisch in Anführungszeichen ist, ist in den 20ern noch sehr, sehr, sehr stark. Ja, aber dann habe ich in einer Stunde euch einen groben Überblick über die Frauenmode gegeben. Jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum wir nochmal eine Extra-Folge machen wollen, in der wir dann nochmal ins Detail gehen können. Ja, das war aber ein grober Überblick von mir und jetzt übergebe ich an Magda und die Männermode.
Ja, also mein Teil dauert keine Stunde, denke ich, hoffe ich. Nur um euch schon mal zu beruhigen. Aber wir fangen mal, wie es eigentlich sich am besten anbietet für die 20er Jahre mit der Silhouette an. Die 20er Jahre lassen sich eigentlich in zwei Teile einteilen, modisch gesehen. Die erste Hälfte und die zweite, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das gilt auch für die Mode bei den Männern ganz im Spezifischen. Die Silhouette in den 20er Jahren war sehr schmal. Und zum Ende der 20er Jahre merkt man aber schon, dass die Hosen Beine zum Beispiel weiter werden. Und das setzt sich ja dann auch, wie bei den Damen, so einige Trends, sich ja dann auch in den 30ern fort. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier Ewigkeiten rumeiern, ziehen wir mal einen normalen Mittelklasse-Mann von unten nach oben an, wie er zu dieser Zeit angezogen gewesen wäre. Und zwar fangen wir mal ganz klassisch mit den Schuhen an. Wie gesagt, von unten nach oben. In den 20er Jahren wurden weitaus weniger Stiefel getragen als vorher, weil die Straßen immer sauberer wurden. Es gab viel, viel weniger Pferdekutschen, viel mehr Autos. Und die Stiefel, die man zuvor gerne getragen hat als Mann, waren ja auch größer, also schon dadurch bedingt, dass man dann eben die Socken sich nicht dreckig gemacht hat oder solche Geschichten. Und deswegen hat man ja einfach weniger Stiefel getragen. Diese Stiefel wurden dann ersetzt durch viel mehr Oxfords zum Beispiel, also so Schnürschuhe, so eine ganz spezielle Art von Schnürschuh. Oder Two-Tones, gerade am Anfang der Dekade, was, oh, da geht auch immer mein Herz auf, weil immer wenn ich Two-Tones-Schuhe sehe, also diese schwarz-weißen zum Beispiel oder braun-weiß waren die auch manchmal, muss ich immer an Gene Kelly denken. Ich komme nicht drum rum. Meine große Liebe. Also die hat man auch sehr, sehr gerne getragen. Die Schuhform war damals jedoch noch ein bisschen runder als heute, also die Kappe vorne, weil heutzutage Schnürschuhe ja meistens relativ spitz sind. Früher war die Kappe viel, viel runder. Also das ist meistens so der Fehler, also das, woran man erkennt, ob ein Kostüm wirklich alt ist oder ein paar Schuhe. Wenn man jetzt zum Beispiel Bilder nachstellt aus den 20er Jahren, dann sind es meistens die Schuhe, an denen man erkennt, dass es nicht aus den 20er Jahren ist, weil die meisten Männer, die dann 20er Jahre Männer verkörpern, eben zu spitze Schuhenkappen zum Beispiel haben. Der Absatz war außerdem immer ein bisschen höher als heute. Das ist die zweite sehr markante, der zweite sehr markante Unterschied zu heute, wodurch natürlich diese schmale Silhouette nochmal unterstrichen wurde. Also es wurde einfach nochmal ein bisschen gestreckt. Gamaschen, die man ja auch vorher gerne getragen hat über den Stiefeln, waren auch weniger populär als vorher, weil man eben also Stiefel weniger getragen hat und natürlich auch nicht mehr durch knöchelhohen Matsch laufen musste auf den Straßen, weil die ja besser wurden, habe ich ja gerade schon gesagt. Generell kann man schon sagen, dass wirklich zu Großteilen noch Schuhe getragen wurden, die wir heute als Anzugsschuhe bezeichnen würden, also sehr viele Schnürschuhe und zum Beispiel Schuhe, also es gab auch schon Schuhe mit Gummisohlen, also zum Beispiel Chucks, diese All-Stars, Chuck Taylors, die wir heute so kennen, die wurden aber zu dieser Zeit ausschließlich zum Sport benutzt. Das war eine große Ausnahme, die man athletertechnisch nicht auf der Straße getragen hat. Obwohl natürlich bei den Männern auch sehr viel Sportkleidung so oder sportangelehnte Kleidung getragen wurde, aber Chucks nicht auf offener Straße nur zum Sport machen. Das war damals übrigens ein Basketballschuh, für die Leute, die es nicht wissen, als Basketballschuh konzipiert, natürlich durch die Gummisohle, weil er dadurch weniger gerutscht ist und die Stoff, dieser relativ hohe Stoffschaft, um den Knöchel ein bisschen zu stabilisieren, aber trotzdem flexibel zu halten. Wir gehen mal ein Stückchen weiter zu den Hosen, ein bisschen weiter hoch. Die Hosen waren High-Waist geschnitten, würde man heute sagen. Also taillenhoch, die saßen wie bei den Damen an der natürlichen Taille oder was wir heute so kennen. Die waren körpernah geschnitten und eng zulaufend. Also es war nicht wie in den 30ern, dann dieser gerade, relativ weite Schnitt, sondern die waren so karottenförmig, würde man heute sagen. Körpernah, also nicht eng. Es gab ja noch keinen, nicht so wirklich Elastan in der Kleidung, aber körpernah und eng zulaufend. Eine Bügelfalte war auch sehr beliebt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, wollte ich gerade sagen, des Jahrzehnts. Der Umschlag unten, wenn man einen hatte, war relativ klein, also circa 2 bis 3 Zentimeter, was in den 30ern dann auch größer wurde. Hosen waren außerdem oder generell Anzüge waren oft gemustert, entweder mit sehr subtilem Muster, also so wie so Webstreifen mäßig, ne, dass man so zwei relativ ähnliche Farben miteinander verwebt hat und dadurch so Webstreifen entstanden sind. Oder natürlich Karos, Nadelstreifen, ne, Al Capone, habe ich ja vorhin schon gesagt, war sehr beliebtes Style-Vorbild. Und Materialien wie Tweed, Wolle oder im Sommer auch Leinen waren sehr beliebt. Man hat damals übrigens in der ersten Hälfte des Jahrzehnts immer noch, auch im Alltag, sehr oft dreiteilige Anzüge getragen. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil wir heute, wenn wir von Anzug reden, denkt man, naja, Jacke und, also Jackett und Hose. Das war damals noch nicht so. Man hat dreiteilig getragen. Dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter hoch, bevor wir zu den Westen und Sakkos kommen oder Jacken. Zu den Hemden. Die Hemden waren sehr interessant, finde ich, in den 20ern, weil in den 20ern ein wichtiger Bestandteil der Herrenmode, also wodurch man sich als modischer Herr hervorgehoben hat aus der Masse, waren zum Beispiel Kragenformen. Also es gab zum Beispiel ganz verschiedene Kragenformen. Das ist auch nicht immer genauso festzustellen, in welchem Jahr, weil es natürlich auch hier große Unterschiede gibt, ob man über amerikanische Mode redet oder über europäische oder in unserem Fall zum Beispiel sogar deutsche Mode. Aber es gab zum Beispiel Kragenformen wie den Arrow Collar, der sehr, sehr lange und sehr, sehr spitze Ecken hatte. Es gab so einen, würde man jetzt heute sagen, Peter Pan Kragen, der sehr klein war und so abgerundete Ecken hatte. Also es gab so viele verschiedene Kragenformen. Und was man natürlich auch im Gegensatz zu der vorherigen Dekade zum Beispiel sagen muss, dass die Hemden nicht mehr so gesteift waren wie vorher. Also auch gut betuchte Männer trugen zu Beginn der Dekade und dann weitergehend auch mehr und mehr ungesteifte Hemden. Es gab mehr und mehr ungesteifte Krägen auch. Also es gab ja diese sehr, sehr halsengen, gesteiften Krägen noch. Gerade wenn wir uns in der Belle Époque bewegen, das gab es eigentlich gar nicht mehr. Wirklich nur noch zu so richtigen White-Tie-Events und diese Shirt-Bibs, also diese, wo die vordere Partie des Hemds, die aus dem Westenausschnitt rausschaut, auch noch gesteift ist. Das gab es eigentlich gar nicht mehr. Im Alltag hat man eben also ungesteifte Hemden getragen, mit im Vergleich natürlich, also Hemdkrägen unterbügelt man ja immer mit einer Einlage. Klar, also die sind nicht so labberig wie der Rest des Hemds, aber man hat sie eben nicht mehr konkret gesteift. Und was man auch nicht mehr so vermehrt gemacht hat wie im Jahrzehnt davor, waren Ansteckkrägen. Ansteckkrägen waren ja sehr beliebt, weil man eben dadurch den Trend schneller mitmachen konnte. Man hat einfach einen neuen Kragen gekauft. Aber durch die industrielle Revolution und durch die weitere Fortschreitung der Modeindustrie war es eben so, dass sich mehr Leute mehr Hemden leisten konnten und man dann einfach auch mal gesagt hat, komm, das alte Ding, hau weg, ich kaufe mir neues oder lass mir neues nähen, vielleicht von meiner Frau, vielleicht ist sie so nett. Und ja, da hat man eben die Hemden an den Kragen dran gemacht. Das waren dann meistens, wie man es heute auch klassisch so kennt, so Stehumlegekrägen, also mit einem stehenden Teil und einem, der sich dann so umlegt, diese typischen Kragenspitzen. Und die, wie gesagt, waren sehr unterschiedlich, je nachdem in welchem Jahr und in welchem Teil der Welt wir uns hier bewegen. Aber das sieht man zum Beispiel auch sehr, sehr schön in der Baz Luhrmann-Verfilmung von Gatsby. Da gibt es nämlich auch mal so eine Werbeplakat für einen Arrow Collar. Ein weiterer wichtiger modischer Standpunkt natürlich für die Männer waren die Manschetten. Und zwar hat man hier immer noch gerade in der ersten Hälfte des Jahrzehnts Manschettenknöpfe benutzt. Im Alltag, also ein Mittelklasse-Mann, hat aber tatsächlich schon vermehrt normale Knöpfe dran gehabt. Die wurden immer populärer, auch dann in den oberen Schichten im Alltag, aber die haben zu Anfang noch oft Manschettenknöpfe getragen. Die Weste, kommen wir mal dazu, die war in den 20er Jahren sehr körpernah. Die Ecken unten waren zu Beginn der Dekade noch relativ eng zusammen und später raus dann immer weiter auseinander und immer spitzer. Und wer heutzutage auch noch Anzug trägt, weiß, oder schon mal Anzüge sich angeschaut hat, so dreiteilige, weiß, dass der unterste Knopf an der Weste meist so weit auseinander steht, dass man den gar nicht zuknüpfen kann. Also das ist auch gar nicht gedacht, dass man den zuknüpft. Man lässt den unteren Knopf eigentlich immer offen, falls ihr mal dreiteiligen Anzug tragt. Ihr braucht euch nicht abmühen, das ist Absicht, dass der nicht passt, dass man nicht zubekommt. Und das stammt tatsächlich aus den 20er Jahren, weil hier, wie gesagt, die Mode ging so, dass man immer diese Ecken immer weiter auseinander gemacht hat. Die wurden immer spitzer, ne, dass der Saum nicht gerade war, sondern vorne so leicht V-förmig. Und in der Mitte eben dieses V von den auseinanderstehenden, also in die andere Richtung, das V von den auseinanderstehenden Knöpfen. Die Weste konnte auch eine andere Farbe haben. In der Regel war sie passend zu Hose und Sakko, aber modische Männer, und wir sind ja hier im Mode- und Kostümkunde-Podcast, modische Männer haben auch oft zwar dazu, also passende Westen getragen, die aber nicht zum gleichen Ensemble gehört haben. Also beispielsweise, ihr habt einen schwarz-weiß, also schwarzen Anzug mit weißen Nadelstreifen an, dann konntet ihr zum Beispiel auch eine weiße Weste darunter tragen. Oder ihr habt einen braunen Tweed-Anzug an, also Jacke und Hose, dann konntet ihr zum Beispiel auch eine dunklere Weste aus einem anderen Material dazu kombinieren. Aber wichtig war natürlich trotzdem, dass es dazu gepasst hat. Das war ein wichtiges Merkmal der modischen Männer aus den 20er Jahren, dass man sein Outfit als Outfit konzipiert hat. Also, dass man nicht einfach nur in den Schrank gegriffen hat morgens und drei zueinander gehörige Teile rausgesucht hat und dann irgendwelche Schuhe und irgendwelche Krawatte dazu angezogen hat, sondern dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat über sein Outfit. Also, dass man zum Beispiel die Kopfbedeckung auf die Schuhe abgestimmt hat farblich oder das Einstecktuch zur Krawatte oder die Krawatte zum Hut. Also, es hat alles in allem immer ein stimmiges Bild ergeben, auch wenn man anders als vorher nicht immer einen dreiteiligen Anzug miteinander kombiniert hat, sondern untereinander gemischt. Das Sakko, also der dritte Teil dieses dreiteiligen Anzugs, den man da getragen hat, bei diesem Sakko saß die Taille an der natürlichen Stelle, da wo sie hingehört, und hatte 3 bis 4 Knöpfe. Der vierte Knopf wurde dann gegen Ende der Dekade meistens weggelassen, also gegen Ende der Dekade reden wir über 3, manchmal sogar schon nur noch 2 Knöpfe. Das hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Das Revers war schmaler als heute. Oder die Krägen vor allen Dingen, also Schalkragen oder Revers. Aber es war auf jeden Fall schmaler als heute. Die Jacken hatten auch keinen Schlitz. Also das kennt man ja heute häufig von Sakkos oder von Bläsern, dass sie so einen Schlitz haben oder manchmal auch sogar 2. Das hatten die in den 20ern nicht, wegen der schmalen Silhouette. Man wollte ja relativ gerade, relativ schmal, relativ körpernah. Und da ist es natürlich nicht zuträglich, wenn man sich da hinten einen Schlitz reinmacht in den Sakko. Dann springt er auf und führt natürlich so zu einer voluminöseren Hüfte und das wollte man ja nicht. Der Frack und Cutaway wurden tatsächlich nur noch bei wirklich formellen Anlässen getragen. Also habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, so White Tie nannte man das damals oder nennt man es auch heute immer noch. Events, schicken Hochzeiten und solche Sachen. Ansonsten gerne Jacketts oder Sakkos. Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, über die unterschiedlichen Jackenformen bei Anzügen. Das ist so kleine, aber feine Unterschiede. Also ich wusste das vorher auch schon, aber durch die Recherche zu dieser Folge habe ich das erst so richtig appreciaten gelernt, was da die genauen Unterschiede sind. Aber das würde natürlich jetzt viel zu viel Zeit fressen, das zu erklären. Also hiermit, I'm calling it, wir machen irgendwann mal eine Folge über die verschiedenen Jackenformen in der Männerwohnung.
Kommt sofort auf die Liste. Setz es auf die lange Liste.
Genau, passend zur Hose im Alltag. Die Jacke hat immer zur Hose gepasst. Gerade am Anfang der Dekade, wenn wir dann gegen Ende der Dekade uns bewegen, sah das schon wieder ganz anders aus. Da hat man ja auch manchmal sogar die Weste weggelassen. Gerade im Alltag, da hat man dann nur noch zweiteilige Anzüge getragen und dann auch häufig, oder was heißt häufig, aber öfter mal die Jacke und die Hose gemixt und gematcht. Da hat das nicht alles mehr so passend aufeinander gepasst. Ansonsten ist natürlich auch in den 20er Jahren so eine Casual-Mode entstanden. Also da hat man dann gerade gegen Ende der Dekade und besonders die Studenten, also auch hier wieder, die jungen Leute haben den Ton angegeben. Die Studenten zum Beispiel Tenniswesten, aka Polunder, würde man heute sagen, Tenniswesten dazu kombiniert. Statt einer Weste zum Beispiel oder manchmal sogar statt eines Sakkos. Also da wurde es schon sehr, sehr sehr, sehr sportlich und sehr, sehr casual. Aber auch die war natürlich immer aufeinander abgestimmt. An der Stelle können wir dann natürlich auch gerne mal zu den Accessoires kommen, wenn wir hier die ganze Zeit drüber reden, dass man immer sich Gedanken über sein komplettes Outfit gemacht hat. Dazu gehören natürlich auch Accessoires. Davon hatten die Männer in den 20ern noch mehr als heute. Ne? Heute hat man vielleicht mal ein paar Schuhe oder eine Uhr allenfalls oder bestenfalls. Aber in den 20er Jahren hatte der Herr von Welt, der Mann von Welt, ein sehr großes Arsenal an Accessoires, aus denen er wählen konnte. Und zwar wurden zu Anfang der Dekade immer noch gerne Hosenträger getragen. In Amerika kam dann Anfang, also so ab 22, 23 auch immer mehr die Mode auf, dass man Gürtel getragen hat. In Europa hat man noch sehr lange Hosenträger getragen. Also da ist es irgendwann gegen Ende der Dekade, kam es hier langsam auch an, dass man Gürtel getragen hat. Aber hier, also das sieht man eigentlich auch gut in so englischen Filmen, zum Beispiel britische Filme, die haben noch sehr lange im Vergleich zu Amerika Hosenträger getragen, die Leute. Krawatten waren ein großes Thema und zwar gab es hier aber auch einen signifikanten Unterschied zu den Krawatten von der Dekade vorher oder der ganzen Zeit vorher. Denn vorher hatte man häufig diese gestärkten Krägen und hatte dann als Mann von Welt eine Ansteckkrawatte, die man da einfach nur reingesteckt hat in diese gestärkten Krägen. Und dadurch, dass die Krägen aber jetzt nicht mehr so gestärkt waren, musste man die gar nicht mehr einfach anstecken. Also man konnte die dann wirklich selber binden. Man hat vorher gerne Ansteckkrawatten benutzt, weil es sonst zu sehr eingeschnürt hätte. Aber um dem ungestärkten Kragen doch nochmal ein bisschen Struktur zu verleihen, hat man die Krawatte dann eben wieder selbst gebunden. Gegen Mitte der Dekade wurden die Krawatten auch immer bunter und mutiger. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil der 20er Jahre. Also es gab dann auch wirklich rote, grüne, gelbe, in allen Farben mit allen möglichen Mustern drauf. Sehr beliebt waren ja Paisley-Muster zur damaligen Zeit. Das hat sich natürlich auch in den Krawatten und in den Einstecktüchern gespiegelt. Und ein besonders schönes Accessoire, was man auch heutzutage gar nicht mehr benutzt, waren Gehstöcke. Also da reden wir jetzt nicht über so einfache Holzstecken, sondern es waren Accessoires, es waren sehr dekorative Teile, die auch wirklich nur zu dekorativen Zwecken benutzt wurden. Also man hatte nicht wie bei dem Alexandra-Humpeln so einen Modetrend, dass auf einmal alle Leute Gehstöcke gebraucht haben, aber es wurde sehr oft benutzt. Und diese Gehstöcke waren nicht nur dekorativ, die hatten tatsächlich auch was auf dem Kasten. Denn, das kennt man vielleicht auch aus so Mafia-Filmen oder sowas, dass dann so ein Messer da unten drin war oder so, oder Flachmänner darin versteckt wurden. Das gab's wirklich. Also,
oh mein Gott, ich brauche einen Gehstock mit einem Flachmann drin.
Das ist cool, oder? Da könntest du heute deinen Niesbies da reinfüllen. Niesbies, habe ich gerade gesagt.
Alles ist schwierig zu sagen, gell?
Ja, genau, das fand ich total cool. Die waren, also nicht jeder hatte so einen fancy Gehstock, aber Gehstöcke an sich waren sehr weit verbreitet und es hatten tatsächlich auch relativ viele Leute oder gerade viele Männer vor allen Dingen Gehstöcke mit richtig coolen Features. Also das ist nicht nur so ein Filmding, das hatten tatsächlich viele Leute auch in echt. Bedruckte Seideneinstecktücher, habe ich ja gerade schon gesagt, waren auch sehr beliebt. Die wurden natürlich auch günstiger durch diese Massenherstellung, was Pauline ja bei den Damen vorhin auch schon angesprochen hat. Also da konnte sich jetzt auch ein Mittelklasse-Mann oder vielleicht auch Männer auch aus der Unterklasse dann solche Einstecktücher leisten, so schöne bedruckte Seideneinstecktücher. Und die Armbanduhr gewann an Beliebtheit in den USA vor allen Dingen und später auch in Europa. Also man hat ja früher die Westentasche häufig benutzt, um dann zum Beispiel so eine Taschenuhr reinzustecken. Aber dadurch, dass man natürlich in den 20er Jahren immer weniger Westen getragen hat, fehlte einem natürlich der Platz, um seine Einstecktuhr irgendwo hinzustecken. Und dann war eben die Armbanduhr mit Rat und Tat zur Seite und wurde immer beliebter dadurch. Brillen in Hornoptik oder Schildpatt zum Beispiel wurden auch immer beliebter, was sehr interessant war, weil es gab natürlich auch hier Kunststoffe, die auf dem Vormarsch waren und die man auch hier herstellen konnte in dieser Optik. Also vorher, wenn man eine Hornbrille trug, Horn war ja sehr teuer, Schildpatt war sehr teuer. Es konnten sich also nur Leute leisten, die wirklich Geld hatten. In den 20er Jahren sieht man aber so einen Trend bei den Brillen, dass man nicht mehr so viele Drahtmodelle sieht in der Mittelklasse und Unterklasse, sondern dass man wirklich vermehrt auch Kunststoffrahmen sieht. Also zum Beispiel Harold Lloyd zum Beispiel war ein ganz bekannter Schauspieler, machte die populär und noch ganz viele andere Leute des öffentlichen Lebens. Aber genau, also Harold Lloyd war dafür bekannt für seine ausgefallenen Kunststoffbrillengestelle. Ja. Die Haare, da ändert sich auf dem Kopf nicht so viel. Es wurde ein bisschen länger als vorher, würde ich sagen. Da sind aber kleine und feine Unterschiede. Also vorher hat man häufig die Haare auch auf einer Länge getragen. Und jetzt wurde der sogenannte Fassonschnitt immer beliebter. Also dass die Seiten kürzer waren als oben. Und bei den Bärten passiert aber auch einiges, was wir hier sehen. Und zwar wurde ja vor dem Ersten Weltkrieg gerne auch mal ein Backenbart getragen, relativ lange, opulente Koteletten zum Beispiel. Und hier nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren sieht man wieder vermehrt Männer oder hauptsächlich eigentlich Männer, die sich das Gesicht kahl rasieren, also komplett den Bart abrasieren. Was natürlich auch irgendwie durch den Ersten Weltkrieg bedingt ist, gerade wenn wir nach Amerika schauen, weil die amerikanischen Soldaten jeder von der Army einen Gillette-Rasierer gestellt bekommen haben, weil natürlich durch die also es wurde ja im Ersten Weltkrieg viel auch mit Gas gekämpft und natürlich um sich die Gasmasken richtig anlegen zu können, war Gesichtsbehaarung sehr hinderlich. Da galt in dem Fall weniger ist mehr. Und so haben sich die amerikanischen Soldaten alle kahl rasiert und dieser Trend ist dann auch aus dem Ersten Weltkrieg in die 20er Jahre geschwappt und auch von Amerika nach Europa. Und so kam es, dass man hier entweder gar keinen Bart getragen hat oder, wo ich jedes Mal dahin schmelzen könnte, einen schmalen Oberlippenbart, einen Tango-Bart, wie man auch den manchmal nennt im Fachjargon. Oh, wirklich, so cool.
Ist es so ein klar Gelbart? Oder?
Ja, oh mein Gott. Und das ist wirklich...
Okay, dann.
Magdas Eierstöcke singen vor Freude, wenn sie solche Bilder sehen. Nein, Spaß. Aber schaut euch da gerne mal Bilder von einem jungen Clark Gable an. Dann wisst ihr, was ich meine. Oh, wunderschön. Anders als die Männer in den 20er Jahren, die sich ihre Gesichter kahl geschoren haben. Kopfbedeckung. Wenn wir schon bei Haaren sind, liegen Kopfbedeckungen ja nicht weit. Kopfbedeckungen wurden eigentlich durch die Bank weg in den 20er Jahren immer getragen. Da gab es ganz verschiedene. Je nach Schicht, je nach Anlass oder also Gesellschaftsschicht oder Anlass hat es variiert. Die Melone zum Beispiel hat in Europa mehr als in den USA an Beliebtheit gewonnen zum Beispiel. Die hat den Zylinder eigentlich mehr oder weniger ersetzt. Der beliebteste Hut in den 20ern war aber mit Abstand, glaube ich, die Fedora. Die war casual, so eine casual Alternative zu den Melonenhüten. Denn Melonenhut, falls ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt, denkt mal an Charlie Chaplin. Das ist so ein rundlicher, die obere ist so ein bisschen rund, aber der ist halt auch relativ gestärkt, also relativ steif. Die Fedora zum Beispiel war deshalb eine ganz angenehme Alternative, Casual-Alternative zu den Melonen, weil sie nicht so steif war. Sie war formbar, das heißt, man konnte mit einem Hut ganz verschiedene Optiken erreichen zum Beispiel. Also die Krempe konnte man immer so ein bisschen, entweder ein bisschen mehr nach oben, ein bisschen nach unten formen, wenn man das wollte. Man konnte oben den, es ist ja kein Deckel, es ist ja kein einzelnes Stück oben drauf, aber den Deckel hier oben am Hut konnte man formen, entweder in so einer dreieckigen Form zum Beispiel, dass man so eine dreieckige Eindellung da drin hatte oder man konnte so eine Eindellung machen, die erstmal nach unten ging und dann wieder nach oben. Also da gab es total viele verschiedene Varianten, wie man diese Fedora tragen konnte. Man konnte natürlich auch die Bänder ganz einfach austauschen. Also häufig wurde dann einfach ein Stück Band genommen und drüber gebunden über das Band, was dran war. Man konnte Federn dran binden, man konnte andere Accessoires noch mit dran binden. Also deswegen, die Fedora war sehr beliebt. Die Bänder an der Fedora waren allerdings ein bisschen breiter als heute. Das ist auch so ein Merkmal, woran man immer ganz gut erkennt, ob eine Fedora wirklich zeitgemäß ist, also den 20er Jahren wirklich nachempfunden oder einfach nur eine Fedora angezogen, weil diese Hutform halt so beliebt war in den 20ern. Heutzutage sind die Bänder an den Fedoras meistens so 3 cm, würde ich sagen. Und damals waren es schon so 4-5 cm, was natürlich in der Proportion sieht das Ganze natürlich dann ganz anders aus, wenn das Band ein bisschen breiter ist. Sogenannte Kreissägen waren auch sehr beliebt, also so Strohhüte. Da auch gerne einmal, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, denkt mal an einen jungen Gene Kelly in Ein Amerikaner in Paris. Da trägt er auf dem Cover oder auf dem Filmposter auch so eine Kreissäge. Vor allem im Sommer, wie gesagt, und bei jungen Männern und Studenten waren die sehr, sehr beliebt. Darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, weil das hat mit meinem Favorite Fact zu tun. Aber genau, so Kreissägen waren so der Sommerhut schlechthin. Andere beliebte Kopfbedeckungen waren natürlich die Schiebermütze oder Butch Cup, wie man bei uns sagt.
Ja, die Dutch Cup.
Die Butch Cup. Und es galt auch tatsächlich für alle Klassen. Also die ganz obere Klasse hat diese Schiebermützen hauptsächlich zum Sport getragen und Arbeiter tatsächlich dann jeden Tag. Schiebermützen waren, glaube ich, neben Fedoras die Kopfbedeckung, die am allermeisten getragen wurde, weil sie tatsächlich auch, es kam ja aus der Sportmode, war auch so ein Trickle-Down-Effekt. Wie gesagt, die obere Klasse hat sie zum Sport getragen, die mittlere und die unteren Klassen dann auch im Alltag sehr häufig. Und dadurch war die Mütze einfach auch sehr beliebt, sehr bequem und man konnte sie in verschiedenen Materialien herstellen. Schiebermützen an sich waren damals noch ein bisschen runder. Also wenn man von oben drauf schaut, dann sind die heutigen Schiebermützen ja wirklich wie so eine Kopfform und dann vorne dieses Schild. Und die Schiebermützen damals waren wirklich rund. Hatten deswegen auch im Englischen den Namen Pancake Cap zum Beispiel. konnten auch aus ganz verschiedenen Materialien hergestellt werden. Also natürlich aus Tweed, aus Wolle natürlich auch für den Winter. Es gab auch Schiebermützen, die so kleine Ohrläppchen hatten, die man dann hochklappen konnte. Und wenn es ganz kalt wurde, hat man die sich über die Ohren geklappt und unter dem Kinn zugebunden. Und natürlich für den Sommer gab es auch Varianten aus Leinen zum Beispiel oder aus Baumwolle. Also man konnte Schiebermützen das ganze Jahr übertragen. Wenn es ganz kalt war, also zum Beispiel in großen Teilen von Nordeuropa zum Beispiel und auch Nordamerika, wurde dann im tiefen Winter aber auch gerne so eine Russenmütze, sagt man, glaube ich, im Fachjargon dazu, also so eine Fellmütze getragen. Der Zylinder zum Beispiel wurde fast gar nicht mehr getragen, also nur noch zu formellen Anlässen, wurde ja ansonsten auch größtenteils abgelöst durch die Melone. Also die Melone war in den 20er Jahren eine absolut akzeptable Kopfbedeckung, auch für formelle Anlässe, also für schicke Anlässe. Genau, das hat Pauline ja vorhin auch schon gesagt, dass in den 20ern bei den Damen ja auch dieses Athleisure-Look so ein bisschen auf dem Vormarsch war, inspiriert von neuen oder allgemein auch beliebten Sportarten wie Tennis, Polo, Golf trug man zum Beispiel bei den Herren gerne Polunder. Stadtweste habe ich ja vorhin schon gesagt, unter seinem Jackett. Inspiriert vom Tennis und auch solche Dinge wie wie die Entdecker und die Luftfahrt. Also zum Beispiel, es gibt gerade in den späten 20er Jahren, gibt es zum Beispiel Sakkos, die ganz klar inspiriert sind von der Luftfahrt zum Beispiel. Oder eben auch diese Entdeckerhelme waren sehr beliebt. So Utility-Westen oder Utility-Jackets auch waren sehr beliebt. Also mit so Utility-Taschen vorne aufgenäht. Hat man bei den Hosen auch gesehen, dass man solche Utility-Taschen an der Seite aufgesetzt hatte. Eben inspiriert durch diese ganzen Entdecker und Abenteurer und solche Sachen. Paisley-Muster, habe ich ja schon gesagt, inspiriert von dieser orientalischen Welle, war sehr beliebt. Aber auch Farben, die man so mit dem stilisierten, sehr verkitschten Orient verbunden hat, waren sehr, sehr beliebt. Also Rot hat wieder einen Aufmarsch erlebt und Gelb- und Orangetöne auch in den 20er Jahren, gerade bei den Krawatten und auch bei den Einstecktüchern. Denn, was man natürlich auch sagen muss dazu, ist, durch diese ganzen neuen Techniken hatte man eben auch die Möglichkeit, ganz andere Farben herzustellen. Das hat man schon gesehen in den vorherigen Jahrzehnten, also das war in den 20ern keine Neuheit. Aber in den 20ern hatte man durch die neuen technischen Errungenschaften, was die Herstellung angeht, ganz andere Maßstäbe, die man hier ansetzen konnte, im Zuge von Menge, die man herstellen konnte. Also dadurch wurden die Sachen einfach nochmal erschwinglicher. Es gab sie vorher schon, aber sie wurden in den 20ern nochmal günstiger, sodass eben mehr Leute sich die leisten konnten. Und eben auch, wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, Leute aus den unteren Schichten oder aus der Mittelschicht vor allen Dingen aus der Mittelschicht, sich die Sachen mehr leisten konnten. Ich wollte eigentlich noch eine Statistik dazu raussuchen, ich habe jetzt aber keine mehr rausgesucht, aber jetzt habe ich auch in richtig vielen Artikeln gelesen, dass die Tendenz wirklich auch zu einem größeren Kleiderschrank ging. Also wohingegen man vorher vielleicht eine bestimmte Anzahl an Hosen im Kleiderschrank hatte oder eine bestimmte Anzahl an Jacketts, zum Beispiel bei den Männern, hatte man in den 20ern, ging der Trend immer weiter aufwärts. Also man hatte mehr von allem. Genau, ich würde sagen, doch 45 Minuten gebraucht für die Männer, hätte ich nicht gedacht.
Ja, also spätestens jetzt wisst ihr, warum wir nicht alles in einer Folge machen können und nochmal eine zweite machen wollen. Aber da würde ich sagen, kommen wir doch noch zu unserem Favorite Fact. Mhm. Willst du anfangen?
Ich habe sogar zwei. Okay. Und zwar, der eine Favorite Fact bezieht sich auf die Strohhüte, auf diese Kreissäge, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da gab es in New York in den Jahren 1922 und 1923 sogenannte Strohhutaufstände. Wenn man sich darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen kann, ich male kurz ein Bild für euch. Also stellt euch vor, wir befinden uns in New York der 1920er Jahre und ganz New York oder die ganze New Yorker männliche Bevölkerung trägt natürlich im Sommer Strohhut. Und es gab tatsächlich, muss man sich mal vorstellen, weil man braucht ja Regeln, immer einen Tag im Jahr, an dem man offiziell vom Filzhut oder vom Wollhut auf den Strohhut wechseln durfte. Und genauso gab es auch immer einen Tag im Jahr, an dem man vom Strohhut zurück zum Winterhut sozusagen wechseln musste. Auf jeden Fall, das hat sich auch manchmal geändert. Also diese Tage haben sich manchmal um 2 Wochen verschoben. Nicht jedes Jahr, aber es gab einen fixen Tag, an dem das gewechselt werden musste, der auch je nachdem, wo man sich befand auf der Welt, aber in New York lag der zuerst im September und später dann im Oktober. Dann gab es so gewisse junge Männer meistens, die das sehr genau genommen haben mit dem Wechseln und dann zuerst im ersten Jahr, als es passiert ist, am Tag selbst, wenn Leute noch mit Strohhut rumgelaufen sind, den Männern einfach die Strohhüte vom Kopf gerissen haben und auf den Boden geschmissen haben und manche haben sogar darauf rumgetrampelt. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren ja nicht so Hüte wie heute, ja, so, keine Ahnung, die man für 3, 4, 5 Euro nachgeschmissen bekommt. Das waren ja wirklich handgefertigte Dinge meistens oder Dinge, die einfach noch einen ganz anderen Wert hatten als heute. Dass man überhaupt sich am Eigentum eines anderen Menschen so vergreift, war damals natürlich ein absoluter Affront. Und wäre es ja auch heute noch, hallo, Entschuldigung, wie unverschämt.
Ja, was geht es dir denn an? Lass sie doch ihre Hüte tragen.
Da ist es tatsächlich auch schon zu Ausschreitungen gekommen, aber eskaliert ist das Ganze dann, als im Jahr darauf die Leute das wieder gemacht haben, die Studenten, wirklich ein Aufstand entstanden ist, der bis zu 1000 Leute umfasst hat. Nicht an einem Platz, sondern an verschiedenen Stellen in New York. Solche Sachen gemacht wurden, solche Aktionen, aber schon ein paar Tage zu früh, also 2, 3 Tage schon zu früh, haben die angefangen, den Leuten die Strohhüte vom Kopf zu reißen, darauf rumzutrampeln, die anzuzünden, habe ich in einigen Artikeln gelesen zumindest. Also es waren wirklich Strohhutaufstände, wo die Leute sehr regelversessen hinterher waren, könnte man jetzt sagen. Ich glaube einfach, es waren ja Studenten, ich glaube einfach, die haben einen Grund gesucht, um Randale zu starten, wenn ich ehrlich bin.
Ja, glaube ich auch.
Also es waren wie so Hooligans beim Fußball, die auch eigentlich nicht wegen dem Fußball dahin gehen, sondern nur um zu randalieren. Und so ungefähr kann man sich diese Strohhutaufstände vorstellen. Fand ich total, weiß ich nicht, irgendwie witzig, aber auch irgendwie befremdlich, sowas zu lesen.
Aber es wundert mich nicht. Ich habe das Gefühl, Männer schaffen es, wegen allem zu streiten. Ja. Also, ich meine wegen Hüten.
Wegen Hüten, Mann. Ja, und der zweite Favorite Fact ist ein bisschen friedlicher. Ich dachte, ich hau mal zuerst den richtigen Banger raus und bring euch dann wieder ein bisschen runter und ein bisschen gemächlicher. Also, in der Mitte der 20er Jahre habe ich ja schon vorhin gesagt, dass am Ende der Dekade die Hosen wieder ein bisschen weiter wurden. Und ab Mitte der 20er Jahre wurden die schon weiter, und zwar in Oxford bei den Studenten hat sich da so eine richtige Subkultur gebildet. Und zwar die sogenannten Oxford Bags, so hat man die damals genannt, diese weitgeschnittenen Hosen. Die Hosenbeine waren am Saum so weit, dass es in den Hochzeiten später in den 30ern schon wirklich aussah wie ein Rock. Die weitesten hatten einen Umfang von etwa 1 Meter pro Hosenbein.
Das ist mal ein Hosenbein.
Aber also das war noch nicht in den 20er Jahren, aber da hat sich dieser Trend schon rauskristallisiert. Und auch in den 20er Jahren gab es schon sehr weite Hosenbeine bei den Oxfords. Fand ich irgendwie witzig, dass jeder Trend, den es gibt, also wie gesagt, da wurden die Hosenbeine wurden ja weiter gegen Ende der 20er Jahre, aber dass auch mit jedem Trend so eine Überspitzung irgendwie mit einhergeht. Ne? Das finde ich irgendwie witzig zu sehen.
Also voll die coolen Facts.
Ja, gell? Was ist dein Favorite Facts? Bin ich gespannt.
Ich habe einen über Filme. Denn in den 20er Jahren schauten sich Menschen ja auch schon Filme an, klar. Die waren aber noch stumm.
Richtig.
In den 20ern sahen wir aber dann den allerersten Tonfilm. Denn 1927 brachte Warner Bros. Den Film Der Jazzsänger raus.
Ja!
Und das war so der erste große Tonfilm. Obwohl es nicht der erste Tonfilm an sich ist, wie oft gesagt wird, weil es gab, glaube ich, auch schon vorher so kleinere Kurzfilme.
Ja, so experimentelle.
Genau, Talkies. Aber der Jazzsänger war halt so der erste große kommerzielle Film. Und das war 1927. War mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich dachte, es waren die 30er.
Darauf wird ja auch in Singing in the Rain so ein bisschen angespielt. Also, dass bei Singing in the Rain geht es ja auch darum, dass sie 2 Stummfilmschauspieler nehmen und dann diese 2 Stummfilmschauspieler damit konfrontiert sind, ein Talkie zu machen, was damals ja noch so eine richtige Neuheit ist. Und die Leute werden ja auch richtig dafür ausgelacht. So, was? Das guckt doch keiner an. Ja, also es ist nicht die genaue Hintergrundgeschichte von einem Jazzsänger, aber darum geht so ein bisschen in Singing in the Rain auch. Das steckt da so ein bisschen mit drin. Diese groben Eckpunkte der Geschichte, nennen wir es mal so. Es ist lose basiert auf den Ereignissen vom Jazzsänger.
Das ist von uns, glaube ich, so ein Filmtipp für das nächste Wochenende. Singing
ja,
in the Rain.
Ja, oh, das ist so ein schöner
Gene Kelly an.
Ja.
Aber ich habe noch einen literarischen Fakt. Nenne ich jetzt mal. Denn... Also erstens die Empfehlung, lest einfach alle Bücher von Fitzgerald.
Yes.
Ihr werdet es nicht bereuen, es ist so toll. Alle seine Bücher sind einfach wunderbar. Und lest auch noch ein anderes Buch, das wollte ich auch noch kurz empfehlen. Das ist nicht von ihm, aber über ihn. Das heißt, wir brechen die 10 Gebote und uns den Hals. Das ist extrem gut. Das ist von einer Journalistin und die schreibt über ihn, über seine Frau Zelda, über deren Beziehung, über die Welt, in der die gelebt haben. Und das ist wahnsinnig spannend. Also die arbeitet da auch mit ganz vielen Schriftstücken von den beiden. Es ist wirklich interessant. Also wenn ihr Interesse habt an ihm und ihr und einfach der Zeit, dann lest das. Das
was?
Ist
ich meine,
so
wer
gut.
hat das nicht? Oh mein Gott, diese beiden, die waren so für mich so das erste richtige Glamour-Couple, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber halt auch ein komplett irres Couple und die sich gegenseitig irre gemacht haben. Aber sie war auch eine sehr interessante und inspirierende Person. Also lest es auf jeden Fall. Wir werden über Zelda Fitzgerald ganz sicher in der Flapper-Folge auch sprechen. Aber mein Fitzgerald-Fakt, den ich mal mit euch teilen wollte, war, dass er ja wirklich einer der großen amerikanischen Autoren überhaupt ist. Aber, also er hat ja an der Elite-Uni Princeton studiert. Er war aber ein sehr schlechter Student und hat sein Studium auch nicht beendet. Und eines seiner ganz großen Mankos, dann auch in der Schriftstellerei, war seine Rechtschreibung. Er konnte seine Rechtschreibung war unglaublich schlecht. Und ich habe auch mal ein Buch gelesen ein autobiografisches Buch gelesen von Hemingway und die beiden kannten sich ja gut. Ja. Und da sagt er auch, also du kriegst von ihm keinen Brief, in dem nicht mindestens 20 Rechtschreibfehler sind. Das hat Jahre gedauert, bis er mal seinen Namen richtig geschrieben hat.
Oh Gott.
Also das ist wirklich so ein richtiges Ding bei Fitzgerald gewesen. Und ich finde es total faszinierend und das ist halt auch mein Appell auch an euch. Ich meine, schau mal, er ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Autoren geworden, obwohl er so eine schlimme Rechtschreibung hatte. Und ich weiß, es gibt Menschen, dazu zähle ich auch auf jeden Fall. Mal angenommen, ich würde Autorin werden wollen, merke aber, hey, ich kann nicht mal einen Satz schreiben, ohne dass da 1000 Rechtschreibfehler drin sind. Ich wäre sofort entmutigt und würd's lassen. Mhm. Weißt du? Und die Tatsache, dass er es trotzdem gemacht hat und es trotzdem geschafft hat, das ist doch toll. Und ich finde das so inspirierend. Und deshalb mein Appell an euch alle, wenn ihr was machen wollt, macht es.
Ja.
Weil wenn er es geschafft hat, schafft ihr es auch. Ich meine, schau mal, seine Rechtschreibung war so schlecht. Und er war so ein schlechter Student, dass als dann seine ersten Erfolge kamen, als dann Diesseits des Paradies rauskam, als der große Gatsby rauskam, sein Professor in Princeton gesagt hat, das kann er nicht selber geschrieben haben. Das geht nicht. Weil er nicht schreiben kann. Weil er so eine schlechte Rechtschreibung hat. Und weil er so ein schlechter Student war. Das kann nicht sein. Und ja, von daher traut euch was. Seid mehr wie er, zumindest in dieser einen Hinsicht. Nicht in den anderen Hinsichten.
Nicht in den anderen Hinsichten.
Aber, wie gesagt, das ist ein toller Fakt, finde ich, über ihn und ein toller Fakt für uns alle, damit wir uns einfach mal mehr trauen im Leben. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute. Ist eine sehr lange Folge. Schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn wir dann alles über Flapper und die Flapper-Kultur erfahren. Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch.
Da würde ich sagen, das war's für heute.
Dann bis zum nächsten Mal. Schaut gerne, wie gesagt, auf unserem Instagram vorbei. Und gerne nochmal der Appell dazu. Ihr hört ja gerade den Podcast auf einer Streaming-Plattform. Richtig? Richtig. Dann schaut doch mal kurz. Auf eurer Streaming-Plattform des Vertrauens gibt es bestimmt ein Bewertungssystem. Also entweder Sterne oder ihr könnt sogar eine richtige Bewertung schreiben. Und natürlich auch den Podcast abonnieren, weil das dem Podcast tatsächlich sehr hilft, dass wir auch von neuen Hörern gut gesehen werden, wenn sie uns finden möchten oder auch wenn sie es uns nicht finden möchten, aber es dann tun hoffentlich durch eure Bewertungen. Also nehmt euch sehr gerne die Zeit für und bewertet einmal den Podcast, folgt dem Podcast, weil ihr natürlich auch dann immer eine Notifikation direkt bekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Jetzt, wo wir es nur alle 2 Wochen aktuell machen, kann das ja manchmal ein bisschen untergehen. Deswegen schaltet da gerne die Notifizierung ein.
Ja.
Yes.
Dann danke schon mal im Voraus.
Ja, vielen lieben Dank.
Und wir sind 2 Wochen.
Ciao, ciao.